Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den 8. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das am Beginn einer englischen Woche. Wie finden wir das eigentlich? Unter anderem das werden wir besprechen und natürlich alle Partien analysieren mit Sandra Kreiner und Miriam Scheel jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Na toll. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hattet das Privileg, das Intro gerade gehört zu haben. Für uns drei war das leider nicht der Fall. Und ich habe schon gesehen, Sandra war drüber sehr enttäuscht. Sandra, wir kennen dich von Legende verloren und Forgotten Heroines. Schön, dass du mal im Rasenfunk bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
Ja, es tut mir sehr leid, dass das mit dem Intro nicht klappt. Ich habe hier irgendeinen Ultraschallbug. Wenn jemand da draußen sich auskennt und weiß, woran das liegen kann, dass meine Intros derzeit immer gemutet beginnen und dann irgendwann erst reinfaden. Ich krieg's derzeit nicht hin. Aber ist vielleicht auch nur eine Detailfrage. Und ich freue mich sehr, dass nicht nur du hier bist, Sandra, sondern auch Miri Scheel ist mal wieder da. Miriam, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, schön wieder hier zu sein.
Und wir haben eben, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt fußballreiche Tage vor uns. 11 Spiele in 11 Tagen. Es ging los am letzten Freitag und es geht jetzt so durch bis zum nächsten Montag. Jeden Tag mindestens ein Spiel. Sandra, wie findest du das denn?
Überfordernd. Also ich finde es schön, wenn man mehrere Spieltage am Wochenende hat, weil da hat man im Normalfall auch Zeit, sich das in Ruhe anzuschauen. Ich weiß nicht, wie ich das unter der Woche unterkriegen sollte. Also allein schon als Fansicht, glaube ich, ein bisschen viel auch. Von sportlicher Sicht ganz zu schweigen. Ich glaube, dass ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, es könnten da noch deutlich mehr Verletzungen dazukommen jetzt in der Woche.
Oh, bitte nicht noch mehr.
Ich hoffe es nicht, aber ich habe da so eine Befürchtung, ja. Also einfach ein bisschen viel.
Hm. Miri, was denkst du?
Ach, ich finde es aus Fansicht auch mittlerweile ein bisschen viel bei allem, was mit dem Fußball zu tun hat. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, ist es jetzt nicht so ein Drama.
Also meinst du quasi?
Kommt wahrscheinlich drauf an, wen für welche Mannschaften, wie breit der Kader ist und so weiter. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man das schon ganz gut abbilden. Betrifft ja alle gleichermaßen. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass irgendwie eine Mannschaft dann da 5 Spiele mehr in den Beinen hätte als eine andere.
Also zumindest jetzt in dieser englischen Woche ist es nicht so. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch so zwiegespalten. Ich verstehe schon, warum man das macht, weil man hat jetzt einfach mehr Spieltage hat durch die Erweiterung der Liga und du hast begrenzte Zeitfenster, in denen du Bundesliga spielen lassen kannst. Ich glaube, dass die Konferenzen gut sind. Also eine englische Woche haben wir ja schon gesehen und da fand ich die Konferenz, ich habe dann zwar natürlich die Einzelspiele gesehen, aber hatte dann auf einem Fourth Screen, glaube ich, die Konferenz noch mitlaufen. Und das war schon irgendwie ganz nett. Das funktioniert auch ganz gut, zeigt auch, warum eine Konferenz vielleicht generell ein bisschen fehlt im Fußball der Frauen. Aber es ist schon ganz schön viel. Und ob dieses Nacheinander von Spielen auch wirklich die ZuschauerInnen so mitnimmt, da würde mich mal sehr die Einschaltquoten interessieren. Miri, du wolltest noch was sagen?
Ich glaube halt, dass es wirklich auch davon abhängt, von welcher Mannschaft wir reden, wie man das sieht, ne? Also das hängt dann davon ab, wie schon gesagt, wie breit dein Kader ist und auf welchem Fitnessstand deine Spielerinnen sind. Mhm. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nach Team. Was man den, wie wir es ja oft sagen, den einzelnen Spielerinnen nicht vorwerfen kann, aber was halt einfach am Ganzen drumherum liegt. Und es hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie deine Möglichkeiten sind, diese Reisen zu gestalten. Mhm. Also wenn du halt der FC Bayern bist und spielst irgendwie auswärts, ich weiß jetzt nicht, wo die spielen, aber wenn die jetzt beispielsweise in Hamburg spielen und halt mal dahin fliegen können, schnell ist das, glaube ich, ja, okay. Da ist es jetzt nicht so dramatisch, aber wenn es jetzt so wäre, also ich meine halt, es kommt halt immer drauf an, wie weit du auch reisen musst und wie du diese Reisen gestalten kannst, wenn du halt ein Verein bist, der jetzt nicht unbedingt so viel Geld hat und dann da mit dem Reisebus hinfahren muss und die Spielerinnen arbeiten im Zweifel natürlich auch noch, dann wird es natürlich irgendwann schon eng, aber es hängt halt einfach von der Mannschaft ab.
Ich meine, für die Fans ist es sicherlich nicht besonders freundlich, für die Spielerinnen, die noch arbeiten müssen, ist es nicht besonders freundlich. Aber gut, offenbar will man es haben. Sandra?
Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Ich glaube, gerade die Fans, also die Auswärtsfans, eh schon immer ein bisschen gestraft mit den Montag- und Freitagsspielen oft und dann jetzt eine ganze Woche. Also ich weiß auch nicht, ob das nur an den Zuschauerzahlen zu Hause dann liegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele zuschauen wie am Wochenende, aber in den Stadien wird es bestimmt auch zurückgehen in der Woche.
Ja, ich meine, in Summe wird das die Liga nicht interessieren. Die haben ein Rekordjahr, das ist durch die ersten Spieltage eh schon klar. Im Grunde schon durch den ersten Spieltag war das schon klar. Aber ich nehme das auch so wahr, dass es auch insgesamt gerade gar nicht so viel los ist in den Stadien und dass man da durchaus auch merkt, da spielt eben auch sowas wie eine Reisebelastung eine Rolle, sicherlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel heute das Montagabendspiel, Leipzig muss nach Freiburg, ja, wie vielen Fans trauen wir zu, dass sie das eben möglich machen können, diese Reise? Und auch für Freiburg-Fans, die sich ja auch gegen Montagsspiele konsequent aussprechen, ist es auch nicht so einfach, nach der Arbeit da noch rechtzeitig im Stadion zu sein. Also ja, es ist, ja, der DFB unterliegt Zwängen. Jetzt schauen wir mal, wie diese zweite englische Woche so wird. Sie hat auf jeden Fall schon mal den Nachteil, liebe Hörerinnen und Hörer, das kann ich an der Stelle schon sagen. Leider schaffe ich es diesmal nicht, zu jedem Spieltag eine Sendung zu machen. Bei der letzten englischen Woche habe ich es ja noch geschafft, noch eine Sendung zu dem Wochenspieltag einzuschieben. Zum einen war es aber so, dass die Rückmeldung von euch auch war, wann sollen wir das alles noch hören, bevor dann schon die nächsten Spiele weitergehen. Und das verstehe ich. Und zum anderen klappt es diesmal auch aus logistischen und organisatorischen Gründen meinerseits nicht. Das heißt, es gibt jetzt eine Sendung und es gibt dann nach dem übernächsten Spieltag auch wieder am Montagabend eine Sendung. Da werden wir dann auch wieder so auf die englische Woche im Gesamten zurückblicken. Nur, dass ihr euch schon mal seelisch darauf vorbereiten könnt. Anders ist es dieses Mal leider nicht möglich im Rasenfunk. Aber dann lasst uns mal in die Spiele reingehen. Wie immer haben wir es so gemacht, dass wir sie untereinander aufgeteilt haben. Ich habe natürlich wieder alle gesehen und wir beginnen beim Tabellenführer. Das ist auch nach diesem achten Spieltag der FC Bayern. Der durfte antreten zu Hause gegen die SGS Essen, immer noch mit Jessica Wissmann auf der Bank. Auch wenn die 20 Tage Karenzzeit wegen ihrer fehlenden Lizenz jetzt eigentlich langsam vorbei sein dürften. Und die durfte sehen, dass schon in der zweiten Minute der Außenseiter in Führung geht. Ramona Meyer fängt einen Ball ab im Mittelfeld und zieht aus 33 Metern einfach mal drauf und überrascht damit Marla Groß und trifft zum 1:0. Aber Bayern kann dieses Spiel dann relativ schnell drehen. Ein Doppelschlag in der 16. und 20. Minute. Schüller erhöht dann in der noch vor der Pause auf 3:1 und Dallmann kann in der Schlussphase das 4:1 machen, nachdem Schüller noch zweimal den Pfosten getroffen hat und das Ergebnis auch noch höher hätte ausfallen können. Sandra, wie haben dir denn beide Teams gefallen und hat dich die Herangehensweise von Essen überrascht?
Also mich hat das, was Essen in der ersten Halbzeit gemacht hat, nicht besonders überrascht, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass sie das gegen Bayern letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht haben und da hätte man ihnen ja fast den Sieg zugetraut. Und dann habe ich mir auch vor dem Spiegel gedacht, gut, dann machen sie das dieses Mal wieder und dann schauen wir mal, wie gut sie das diesmal stören können. Es hat aber irgendwie nicht so viel gebracht. Also ich habe das Gefühl, sie haben sich zwar bemüht, die Bayern da auch hoch zu pressen und zu nerven, aber Bayern hat das irgendwie mit deutlich mehr Gelassenheit wegstecken können, obwohl sie ab der wievielten Minute hinten lagen.
Zweite
war es schon. Auf jeden Fall, ja, sie haben sich auf jeden Fall irgendwie kaum beirren lassen, finde ich. Haben da relativ souverän ihr Passspiel aufgezogen. Ziemlich passsicher auch. Kreativ auch oft. Viele junge Spielerinnen ja mit im Kader dieses Mal. Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gesehen. War ein bisschen Spielfreude oft dabei. Und dann, ja, irgendwann überwiegt halt dann die einzelne Klasse der Bayern-Spielerinnen.
Am Ende
dann kam wenig von Essen.
Am Ende sieht das dann natürlich auch nicht gut aus. Also 0,03 Expected Goals hatte Essen und das war dieser eine Schuss von Ramona Meyer. Das war der einzige Schuss in der kompletten Partie, auch wenn es noch kurz danach auch noch so eine halbgefährliche Aktion gab, aber die hat eben nicht zu einem Schuss geführt. Jetzt hat ja keiner von uns erwartet, dass Essen hier was mitnimmt und so wie es Jena zwar gelungen ist, aber unter sehr besonderen Umständen. Das ist einfach nicht zu erwarten, vor allem wenn die Bayern so spielen, wie sie dann gespielt haben. Über die können wir gleich nochmal auf jeden Fall ausführlicher sprechen. Wir haben definitiv auch ein paar Probleme gesehen bei Essen. Also Vanessa Fürst hatte große Probleme mit Clara Bühl. Könnte man aber auch die Gegenfrage stellen, wer hat die gerade nicht in Europa, wenn man Clara Bühl verteidigen müsste. Luisa Palmen sah auch manchmal nicht perfekt aus beim 1:2, finde ich. Und sogar beim 1:1 könnte man noch darüber sprechen. Und dann hatten sie aber auch noch Rückschläge zu verkraften, wie dass Jacqueline Meissner in der Halbzeit ausgewechselt werden muss. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, dass sie kurz vorher mit dem Hinterkopf auf den Rasen geknallt ist. Auf jeden Fall konnte sie nicht weiterspielen. Also, wie würdest du sagen, sollte Essen mit dieser Niederlage umgehen?
Ja, gute Frage. Ich fand es vor allem interessant zu sehen, dass Essen irgendwie so gar nicht beflügelt war von diesem Tor gegen die Bayern. Sind sie eine der wenigen Mannschaften, die es schaffen, gegen Bayern so ein Überraschungstor zu erzielen. Und dann hat man aber irgendwie in der ersten Halbzeit trotzdem nur Bayern spielen sehen. Also vielleicht kann man auch bei so einem Spiel sagen, gut, es ist der FC Bayern München. Und wenn du die halt auch früh anstachelst, dann lassen sie dich da spüren. Da kann man vielleicht auch nicht viel machen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, in der zweiten Halbzeit haben sie das mit Pressen auch gar nicht mehr so sehr versucht, das aggressive Pressen. Vielleicht ist ihnen da auch ein bisschen die Kraft dann ausgegangen. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es von vorn, also ich fand es einfach ein bisschen blass leider. Man hätte ja irgendwie vielleicht als neutraler Fan auch hoffen können, jetzt Überraschungsschlag. Das könnte jetzt vielleicht was Spannenderes werden. Vielleicht holt sich Essen noch ein paar Standards raus oder sonstige Möglichkeiten und macht das noch richtig spannend oder lässt Bayern lange zappeln. Aber das war dann leider nicht der Fall.
Ja, es ist natürlich auch schwer. Also man hat schon gesehen, was es machen wollte. Also zum einen dieses aggressive Pressen rund um die Mittellinie herum. Also kein extrem hohes Pressing, sondern in der Regel relativ tief. Das heißt, du stresst Bayern und hoffst, sie irgendwie aus dem Rhythmus rauszubringen. Aber du gehst nicht das ganz große Risiko, dass du große Räume aufgibst. Debitzky hat dann so eine pendelnde Rolle gespielt. Die war immer mal wieder auch in der Viererkette und hat sie zur Fünferkette aufgefüllt. Manchmal war es sogar eine Sechserkette. Also sie sind mit ihren Gegenspielerinnen da mitgegangen. Das war offenbar so eine der Vorgaben dieses Spiels. Und dann bin ich aber ehrlicherweise dann bei der Partie, glaube ich, eher auf der Argumentation verhaftet, dass ich sage, Essen hat das nicht schlecht gemacht, aber Bayern war halt so gut an diesem Spieltag. Also du hast ja auch schon gesagt, die Bayern haben sich davon nicht so wirklich beeindrucken lassen. Sie hatten eigentlich relativ schnell nach dem Rückstand dann auch erste Chancen. Harder vergibt ja noch eine riesige, aber direkt danach fällt es 1:1, direkt danach fällt das 2:1. Und dann kam da richtig ein bisschen was ins Rollen. Und das, obwohl ja bei Bayern auch viele Spielerinnen wieder reinrotiert wurden oder rausrotiert wurden. Die ganzen Verletzten müssen wir jetzt ja nicht schon wieder aufzählen vom FC Bayern. Aber wie hat dir denn Bayern da gefallen und wer hat dir da gefallen?
Ich fand es sehr gut von Bayern. Also gerade dieses Nicht-Beirren-Lassen vom Pressing, das kann man nicht immer von Bayern behaupten. Da sind sie doch sehr oft anfällig, gerade gegen vermeintlich stärkere Gegner. Und ich fand, hier haben sie es sich wirklich nicht anmerken lassen. Sie haben irgendwie die Ruhe am Ball behalten und auch ihre Pässe sehr, sehr gut immer verwerten können. Also da hatte man irgendwie nicht das Gefühl, dass da jetzt Fehler sich einschleichen. Die kamen alle immer gut an. Ich hatte irgendwie besonders ein Auge auf die jüngeren Spielerinnen, weil es haben ja Kett, Tanikawa und Alara gleichzeitig gespielt. Ich glaube, das erste Mal in der Startelf. Das hat mich natürlich schon sehr gefreut und habe ich auch irgendwie besonders auf die geachtet. Und ich finde, man hat es vielleicht auch ein bisschen gesehen. Die haben so ein bisschen mehr Mut noch, wollen ein bisschen noch was zeigen, sind dann auch oft ein bisschen ins Dribbling gegangen, haben ein bisschen riskantere Pässe gespielt. Und ich fand, das hat es auch durchaus ansehnlich gemacht, dann zuzuschauen. Genau. Und sonst, ja, Clara Bühl auf links hat ein bisschen gebraucht, bis sie reinkam. Ich glaube, in der ersten Viertelstunde war sie kaum im Spiel, aber danach, wie immer, Einbahnstraße, Ball auf Bühl ist quasi ein Garant für irgendeine Chance, sei es eine Ecke am Ende oder ein Einwurf irgendwo da vorn. Ja. Und Stanway im Mittelfeld, glaube ich, war so auch ein bisschen die, die alles zusammengehalten hat mit den jungen Spielerinnen um sich herum.
Aber wirklich. Miri?
Ich habe nur bei dem Spiel nur die Zusammenfassung gesehen und wollte mal fragen, weil ihr jetzt das hohe Pressing von Essen angesprochen habt und dass die Bayern da standgehalten haben, das was man ja sonst nicht immer, oder dass es Bayern manchmal sonst nicht so liegt. wie konsequent war denn das Pressing von Essen? Also war das so, dass man Bayern damit wirklich unter Bedrängnis bringen konnte, oder war das eher so ein, wir versuchen zu pressen, aber es war jetzt nicht so besonders schwer für die Bayern, da trotzdem durchzuspielen?
Also ich würde sagen eher Letzteres. Also wie gesagt, es war auch eher rund um die Mittellinie rum, und da haben sie halt versucht, immer dann an der Bayern-Spielerin schon dran zu sein, wenn die den Pass empfängt. Also Pässe auch so zu antizipieren und dann dadurch zu verhindern, dass die vielleicht aufdrehen können. Und das hat, finde ich, die ersten 10 Minuten auch ganz okay funktioniert, oder die ersten 12, 13 Minuten. Aber dann gab es, glaube ich, schon die erste Szene, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es war Behrensen, die ist an Stanway einfach abgeprallt. Also die war an Stanway dran und Stanway hat sich einfach um sie außen rum gedreht und Behrensen lag dann, glaube ich, auch am Boden. Und Stanway ist dann nach vorne getrippelt und hat einen von ihren, am Ende hat sie 110 Pässe gespielt, 103 davon sind angekommen. Also Stanway war wirklich, bei der liefen alle Fäden zusammen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es so wirklich Bayern in Bedrängnis bringen konnte. Aber der Wille war da und so für ein paar Minuten hat es auch halbwegs funktioniert, aber je besser Bayern dann reinkam, ich weiß nicht, Sandra, wie du es gesehen hast, dann war aber auch von dem Pressing irgendwann nichts mehr zu sehen, dann standen die eigentlich nur im tiefen Block, ja, ehrlich gesagt.
Also spätestens zweite Halbzeit, wahrscheinlich früher schon, war Essen allgemein ziemlich passiv, fand ich. Ich weiß dann gar nicht, was ihr Ziel war, wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit, und das haben sie dann ganz gut geschafft, einfach noch kein Tor zu kassieren, und das ging ja ganz gut bis quasi zum Ende. Aber sonst auch irgendwie keine Ansätze, da irgendwie selber mal doch noch mal was zu wagen, habe ich das Gefühl. Die haben sich irgendwie ein bisschen zufrieden gegeben, ich weiß es nicht. Damit abgefunden vielleicht, dass da jetzt nicht mehr viel läuft.
Ja, beziehungsweise ich glaube, das kann man von Essen auch gerade nicht erwarten. Also die hätten gegen jeden anderen Gegner auch schon ein schwieriges Spiel gehabt, einfach weil sie so spielerisch abgeschlagen am Tabellenende liegen. Ich meine, die haben eine Tordifferenz von minus 21. Das ist mit weitem Abstand mit der Stadt die schlechteste Tordifferenz dieser Liga. Also jetzt nach diesem Spieltag minus 21, aber vorher war es auch nicht so arg viel besser. Könnt ihr euch selber ausrechnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich glaube, die hätten es gegen viele schwer gehabt, aber die haben halt einfach so grundlegende personelle Probleme auch. Also eine Ramona Meyer, die schießt zwar dieses tolle Tor und kommt deswegen noch besser weg in dem Spiel. Es kam ihr ja auch zugute, dass ihre erste Aufgabe nicht das Tore schießen war, sondern eher so das Anlaufen, und das kann sie dann eigentlich schon ganz okay. Aber die hat auch zum Beispiel in der zweiten Minute einfach so einen Pass auf eine Geisterspielerin gespielt. Ganz im Halloween-Style war das noch so ein bisschen. Da war einfach niemand. Da dachte sie, dass Behrensen den Lauf macht, und den hat aber Behrensen in dem Moment gar nicht im Sinn gehabt. Und dann war der Ball weg. Und Vanessa Fürst, habe ich schon angesprochen, hatte es sehr schwer. Jacqueline Meissner dann auch. Die musste dann immer auf Bühl rausrücken. Das fand ich ganz interessant. Clara Bühl, die hatte an den ersten Spieltagen schon wirklich oft die Tendenz, nach innen zu ziehen und vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar, immer nach innen zu ziehen. Jetzt gegen Essen war es so, die ersten 3 Dribblings gingen alle außen vorbei an die Grundlinie. Und sie ist auch immer durchgekommen, weil sie einfach immer schneller war als ihre Gegenspielerin. Und erst dann ist sie mal wieder nach innen gezogen. Und dann stand eine Potzi, eine Emasi standen auf dem Feld. Also sie hatten, glaube ich, schon so die Geschwindigkeit mitgebracht, um vielleicht auch mal im Umschalten die eine oder andere Chance zu verwerten. Aber sie sind gar nicht ins Umschalten gekommen, weil das Gegenpressing von Bayern ja auch viel, viel besser war in der Partie. Immer wieder haben sie Bälle eingesammelt, die aus dem Strafraum rausverteidigt wurden, oder haben Bälle zurückgewonnen, wenn eine Essenerin gerade versucht hat, irgendwie den Pass zur Mitspielerin zu finden oder den Ball lang zu schlagen. Und deswegen war es, glaube ich, also kann man es vielleicht von Essen auch nicht erwarten, weil Bayern war schon wirklich gut in dem Spiel und hat verdient gewonnen.
Ja, ich glaube, Essen hat irgendwann auch wirklich nicht mehr als 2, 3 Pässe hintereinander geschafft, weil sie da sofort angelaufen wurden, und da spätestens der dritte war halt dann so ungenau, dass den dann Bayern wieder bekommen hat. Und dann konnte man auch einfach sehr viele Spielerinnen gar nicht wirklich beim Spielen zuschauen. Ich fand gerade eine Potzi so, irgendwann hat man, glaube ich, hat sie die gelbe Karte bekommen. Die hat einfach so frustriert ausgesehen, weil sie halt gar nicht zum Fußballspielen kam, sondern die ganze Zeit da irgendwo an der Linie irgendwie einen Deck verteidigen musste und defensiv arbeiten musste, und ja.
Also es war ein schwieriges Spiel für Essen, weil aber auch zum Beispiel eine Lea Schüller, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, die hat ja ihre Tore gemacht, ihre 2, und hätte eigentlich nochmal 2 machen müssen, also 2 Riesenchancen vergeben. Ja. Und dann das Letzte, das bereitet sie dann natürlich schon vor für Linda Daimann, da verzichtet sie auf den eigenen Abschluss. Aber da waren auch, Pernille Harder war auch in einer super Form, Clara Bühl haben wir jetzt, glaube ich, schon oft genug erwähnt. Ich finde, auf dem rechten Flügel gibt es immer noch Nachholbedarf, also ich finde auch, dass Julia Gwynn durchaus gerade so eine schwierige Phase durchmacht, also man mag es halt bei ihr nicht so, weil sie trotzdem auf einem hohen Niveau spielt, aber die hat nur 1 von 5 Dribblingversuchen zum Beispiel gewonnen, also die ist relativ selten eigentlich in gute Offensivaktionen gekommen, aber dadurch, dass sie oft genug es probiert hat, ist es einem nicht so aufgefallen, weil hin und wieder ist ja trotzdem was bei runtergefallen, aber ehrlich gesagt, da jetzt was zu kritisieren, wäre auch ein bisschen zu hart, zu sehr jammern auf hohem Niveau. Bayern hat es routiniert zu Ende gespielt und dann konnte man ja sogar Lucy Zähringer noch zum Debüt verhelfen. In der 83. Minute hat die ihr Debüt geben dürfen. Also dann machen wir es mal nicht größer, als es war, das Spiel. Am Ende dann letztlich ja auch der erwartete Sieg für Bayern mit 4:1. Es geht jetzt dann ins Derby zum 1. FC Nürnberg, bevor man zu Hause gegen Union spielen wird an den nächsten beiden Spieltagen. Und dann blicken wir mal auf das, was der VfL Wolfsburg gemacht hat. Der musste die TSG aus Hoffenheim empfangen und das war wirklich ein verrücktes Spiel. Hoffenheim überrascht Wolfsburg mit einer Fünferkette und der VfL bekommt in der ersten Hälfte tatsächlich auch nichts hin. Kein einziger Torschuss und nicht mal ein Schuss steht in der Statistik für die erste Hälfte. Stattdessen hat die TSG ein paar Chancen, vor allem in der Anfangsphase, aber man nutzt auch keine davon. In der zweiten ist es dann aus VfL-Sicht allerdings deutlich besser. Berenstein trifft zur Führung. Ein Strafstoß für Hoffenheim führt zum Ausgleich. Ist ehrlich gesagt eigentlich nicht zu erkennen gewesen, weil die einzige Kameraeinstellung, die es hätte zeigen können, da läuft eine Spielerin durchs Bild, genau in dem Moment, in dem es vielleicht den Kontakt gab von Levis an, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wer da gefallen ist. Gloning natürlich, Entschuldigung. Aber es war auf jeden Fall dann ein Strafstoß und den hat dann Valeska Amporta auch souverän verwandelt und dann sah es tatsächlich so aus, als ob hier Hoffenheim vielleicht mit einem Punkt nach Hause kommt. Aber in der 90. Minute sieht dann tatsächlich Lisanne Kaut die zweite gelbe Karte und fliegt vom Feld und aus dieser Situation heraus gibt es einen Freistoß und der wird so geklärt, dass Miller Valotto mit einem wunderschönen Volley-Schuss ins Eck dann doch noch das 2:1 erzielen kann. Und so gewinnt dann Wolfsburg dieses Spiel doch am Ende mit 2:1, bleibt am FC Bayern dran. Es sind weiter nur 3 Punkte Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Erst eine Niederlage hat der VfL. Und jetzt ist die Frage, Miri, was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Jetzt mal aus Wolfsburger Sicht. Das Positive, dass man gewonnen hat und dass die zweite Hälfte so viel besser war? Oder überwiegen bei dir die Fragezeichen, ob der ersten Hälfte?
Also ich habe bei Wolfsburg nach den Spielen eigentlich immer noch Fragezeichen. Es ist, glaube ich, selten vorgekommen, dass ich mir ein Wolfsburg-Spiel angeguckt habe und danach irgendwie dachte, ach, da hat Wolfsburg aber rundum gut gespielt und den Sieg komplett verdient. Also sie haben es gewonnen. So, das ist erstmal, glaube ich, das, was jetzt erstmal am wichtigsten ist, um an den Bayern dran zu bleiben. Man muss ja auch am Ende über 90 Minuten sagen, dass es vielleicht auch nicht ganz unverdient war, das Ding knapp zu gewinnen. Wenn ich das Spiel nochmal so durchgehe, würde ich es eigentlich so in 3 Phasen unterteilen. Ich finde, dass die ersten, ich glaube so ungefähr 30 Minuten, komplett an Hoffenheim ging. Da hatte Wolfsburg nahezu nicht den Ball oder wenig den Ball und wenn dann nur kurz. Und auch, wie du schon gesagt hast, keinen einzigen Torschuss. Ab der 30. Minute, finde ich, kamen sie dann besser rein. Und dann würde ich sagen, so die letzten 15 der ersten Halbzeit und vielleicht noch die ersten 5 bis 10 der zweiten Halbzeit war das Spiel relativ ausgeglichen. Ohne große Chancen, glaube ich, auf beiden Seiten. Und dann ist es schon auf so die letzten 35, 40 Minuten ist es schon auf Wolfsburger Seite gekippt. Dementsprechend kann man dann sagen, okay, wenn 30 Minuten an Hoffenheim ging und 40 an Wolfsburg, dann ist es vielleicht mit dem 2:1 am Ende einfach okay für Wolfsburg. Ja. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, klar kann man sich drüber freuen. Man muss bei Hoffenheim leider wohl auch dazu sagen, dass halt Cerci und Kössler gefehlt haben. Mhm. Wäre vielleicht anders gelaufen, wenn du da die ersten 30 Minuten so klar überlegen bist, wenn du dann da halt auch noch die beiden mit auf dem Platz gehabt hättest und auch noch Natter, die nach 17 Minuten verletzt runter musste, was dann natürlich auch nicht noch dazu beiträgt, dass du irgendwie, dass es Vorteil ist für dich. Aber ja, am Ende hat's Wolfsburg gewonnen, mehr mit ein bisschen Hängen und Würgen, aber sie haben es hinbekommen, dass das Ding dann natürlich entschieden wird durch die eine Aktion, wo Kaut die gelb-rote Karte kriegt. Zu Recht, das weiß sie auch selbst, sie hat sich auch nicht, also null beschwert und so. Es war null Absicht, kommt einen Schritt zu spät, tritt ihr auf den Fuß und weiß aber selbst genau, okay, das war's. Mhm. Und dass dann natürlich genau aus dem Freistoß auch noch das 2-1 fällt, ist natürlich super ärgerlich für Hoffenheim. Aber wie gesagt, letztlich war es, glaube ich, einfach okay, dass das 2-1 an Wolfsburg ging. Wie es dann am Ende so kommt, ist ärgerlich für Hoffenheim, aber ich glaube, es war auch in Ordnung. Wolfsburg hat sich dann am Ende doch, die Einschläge kamen näher und sie haben sich immer häufiger ein bisschen durchgespielt. Mhm. Dementsprechend passt das dann schon so mit dem 2-1.
Ich finde auch, dass das, was mich beim VfL positiv überrascht hat, war, dass man es dann doch noch innerhalb der ersten Hälfte geschafft hat zu reagieren. Also ganz offensichtlich war das mit diesem 5-4-1, dem hohen Zustellen von Hoffenheim, das war fürchterlich für den VfL. Die haben es ja nicht geschafft, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Und dann gab es diese Verletzungsunterbrechung in der 26. Minute. Da sind De La Cao und Bergswand mit den Köpfen aneinander geprallt und De La Cao musste behandelt werden. Und da hast du schon gesehen, Stefan Lerch coacht sein Team. Und ich glaube, erkannt zu haben, dass sich danach so kleinere Dinge geändert haben. Also Levels stand dann oft im linken Halbraum und Zikai stand links auf dem Flügel und Hut auf der anderen Seite, die hat es genauso gemacht. Das heißt, sie haben einfach die komplette Breite mehr genutzt und sie haben im Zweifel aber auch früher mal den langen Ball aus der Aufbaulinie rausgespielt. Also sie haben entweder versucht, in diesen Halbraum reinzukommen, von da auf den Flügel und dann war ja alles gut. Sobald, wenn sie im Angriffsdrittel waren, dann hat sich das alles schon ganz gut formiert. Oder sie haben direkt den langen Ball geschlagen, der ging dann meistens raus auf den rechten Flügel. Und so haben sie zwar noch keine Chancen herausgespielt in der ersten Hälfte, aber der Druck von Hoffenheim war nicht mehr so groß. Und in der zweiten Hälfte haben sie dann den Spieß, finde ich, so ein bisschen rumgedreht. Weil da war es ja dann so, dass Wolfsburg so gut im Pressing war und so gut im Gegenpressing, dass Hoffenheim ja eigentlich nicht mehr rausgekommen ist. Ich meine, Hoffenheim hat in der kompletten zweiten Hälfte bis zur 71. Minute auch keinen Schuss abgegeben. Und dann in der Phase hast du halt gesehen, was halt Wolfsburg einfach gut kann. Und das ist halt, solche Gegner dann zu bespielen, weil du hast halt eine Svenja Huth, die super agil ist. Du hast eine Janina Minge, die, finde ich, wieder ein unglaubliches Spiel gemacht hat. Die hat einfach eine solche Power und so, also in den Defensiv-Zweikämpfen verliert sie gefühlt keinen. Einen hat sie verloren laut Statistik, aber kann mich nicht an ihn erinnern. Und offensiv war sie die Spielerin mit den meisten schusskreierenden Aktionen. Und allein die beiden, und dann haben die anderen ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, hat dann schon gereicht, um einfach auch ein junges Hoffenheimer Team, das dann irgendwann, glaube ich, auch so leichte Kraftprobleme gekriegt hat. Dedes hat ja auch nur zweimal gewechselt, das fand ich interessant, aber hat natürlich mit den vielen Verletzten zu tun, sehr wahrscheinlich. Dann hat es gereicht und ich finde nämlich dann auch, dass das dann hinten raus zwar im Entstehen glücklich ist für den VfL, und wenn du auf Expected Goals guckst auch, aber das liegt halt auch daran, dass die TSG halt einen Elfmeter gekriegt hat, bei dem wir alle nicht sagen können, ob der berechtigt war oder nicht, dann war es schon in Ordnung so. Und ich fand es aber interessant, ich fand es war gutes Ingame-Coaching und letztlich hat es der VfL geschafft, obwohl man quasi teilweise ausgecoacht wurde, dann darauf zu reagieren. Und Hoffenheim hat da halt dann wieder keine Antwort mehr drauf gehabt. Und das will ich jetzt aber gar nicht so als Kritik formulieren, weil mit diesen vielen Verletzten, ohne Kössler, ohne Chachi, Natter verletzt sich noch. Also was willst du als TSG da auch machen? Oder bin ich dazu unkritisch?
Nee, finde ich nicht. Also und vor allem, wenn man auch aufs Alter guckt, ne? Jüngste Mannschaft der Liga, da muss man dann schon sagen, dass sie das dafür. Es ist ja auch immer noch, also auch wenn der VfL vielleicht nicht mehr der VfL von vor ein paar Jahren ist, es ist trotzdem auch immer noch ein Name. Und es ist für eine Mannschaft immer noch was Besonderes, glaube ich, nach Wolfsburg zu fahren und dort ein Spiel zu haben. Und wenn man dann halt eine Mannschaft hat, die im Schnitt, ich weiß nicht wie alt ist, irgendwie gefühlt 21 oder 22 oder so, gefühlt, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall sehr jung, musst du da erstmal so bestehen und vor allem gerade mal die ersten 30 Minuten den Gegner eigentlich sogar im Griff haben. Also ich finde, dass man da Hoffenheim eigentlich keinen Vorwurf machen kann, außer dass sie halt vielleicht, ich glaube, der einzige Vorwurf, den ich ihnen machen würde, ist, dass sie aus den ersten 30 Minuten kein Tor gemacht haben. Das ist, glaube ich, der einzige Vorwurf, den sie sich machen müssen. Danach kannst du dir eigentlich nicht mehr viele Vorwürfe machen, weil dann kommt halt auch noch eine Bernstein, die natürlich jetzt auch nochmal Geschwindigkeit und eine Qualität mitbringt. Und ich finde, sie haben es trotzdem gut gemacht. auch wenn das am Ende ein 2-1 für Wolfsburg ist. Was mir noch aufgefallen ist bei Wolfsburg, wenn wir vom Alter oder von der Jugendlichkeit reden, Cora Ziekei, so gut sie mit Ball ist,
genau, was
muss sie definitiv noch lernen, wie sie defensiv Zweikämpfe führt, weil ihr ungefähr jeder Zweikampf abgepfiffen wurde. Das ist ein bisschen das, was ich vor, ich glaube, einem Jahr noch bei Jule Brandt gesagt habe, die allmählich jetzt schon gelernt habe, aber so ein bisschen, das ist so ein ähnliches Phänomen. So ein, ja, du bist mit Ball echt wirklich gut und hast überragende technische Qualitäten. Gegen den Ball, sie versucht es, sie versucht mitzuarbeiten, aber du kannst eigentlich die Uhr danach stellen, wenn sie versucht nachzugehen und dagegen zu arbeiten, gibt's einen Freistoß für den Gegner. Also das muss sie noch ein bisschen üben, wie sie das macht.
Ja, Sika ist eh so eine Spielerin. Man sieht die Anlagen, aber sie läuft ja auch einmal in einer Situation völlig unnötig ins Abseits. Da ist allein sie dafür verantwortlich, dass sie im Abseits steht. Das muss sie besser hinbekommen. Und manchmal braucht die auch einfach noch genau einen Ballkontakt zu lange, bis sie sich entschieden hat, was sie jetzt machen will. Also das kann sich auch sehr schnell wieder drehen. Und der Jule Brandt-Vergleich ist ja super, weil die ist jetzt ja irgendwie so die Zweikämpferin vor dem Herrn. Gerade dafür haben wir sie alle gelobt, nach den beiden Frankreich-Spielen. Aber ja, Ziekei habe ich mir auch aufgeschrieben, deswegen wusste ich gleich schon, worauf du hinaus willst. Der Altersunterschied zwischen dem Startelfen übrigens 4 Jahre exakt, also Hoffenheim 22,5 Jahre und Wolfsburg 26,5 Jahre, wobei man sagen muss, dass da die beiden 34-jährigen Pop und Hut, also das soll jetzt kein Age-Shaming sein, aber die ziehen da den Schnitt schon ganz schön nach oben. Ansonsten hat Wolfsburg schon auch ein relativ junges Team und hat es dann aber auch gut gemacht im Pressing. Also da finde ich, das wäre so vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt, den man an Hoffenheim schon noch äußern kann in der zweiten Hälfte. Da haben sie fast immer über Rankin und Kaut aufgebaut, also fast immer über den linken Flügel. Und nicht fast immer, aber relativ häufig hat das nicht geklappt, weil da halt einfach Hut und Schierland und Linda und Pedemos, die haben da so drauf gepresst. Ich glaube, die haben sich richtig gefreut, wenn die einfach wieder und wieder über den linken Flügel aufgebaut haben. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Ich glaube, dass ich zwischendurch Hoffenheim auch durchaus mal so eine Verschnaufpause hätte erkaufen können, wenn man mal einen Abstoß zum Beispiel lang ausführt und irgendwie versucht, vorne einen Einwurf dann zu bekommen, den zweiten Ball festzumachen. Ja, vielleicht hat man es auch deshalb nicht gemacht, weil man beim 0-1 gesehen hat, dass Rankin und Duma jetzt nicht die schnellsten sind, was so in der tiefen Verteidigung der Fall ist. Gegen Bernstein aber natürlich auch schwierig, eine der schnellsten Spielerinnen der Liga. Aber das fand ich noch auffällig, dass Hoffenheim da eigentlich kaum geschafft hat, was zu machen. Und trotzdem kommen sie ja zurück. Also wenn das 1-1 ausgeht, dann reden wir beide wahrscheinlich noch ein bisschen positiver drüber. Diskutieren vielleicht ein bisschen mehr über den Elfmeter, ich weiß es nicht. Aber ja, interessantes Spiel auf jeden Fall. Gibt's noch was auf deinem Zettel zu der Partie?
Also mein Take zum Elfmeter ist tendenziell eher, es war einer. Ich glaube, dass sie am linken Fuß trifft mit ihrem rechten Fuß, als sie nach innen ziehen will. Aber wie du schon sagst, man kann es auch in der Kameraeinstellung nicht zu 100% belegen. Und es ist witzig, dass du sagst, dass sie in der zweiten Halbzeit irgendwie nur über links gespielt haben. Ja, jetzt wo du das sagst, ja. Ich habe mir nämlich in der ersten Halbzeit noch notiert, dass sie fast nur über rechts gespielt haben. Da hat Hoffenheim irgendwie fast nur über rechts rausgespielt.
Ja, da haben sie sicher immer grad, weil ich so dachte, überspielt. Stimmt.
Ja. Weil ich gerade noch dachte so, Mensch, ich habe doch irgendwie was, ja, in der ersten Halbzeit war jetzt, wo du sagst, ja stimmt, in der zweiten Halbzeit war dann viel über links, über Kaut, aber anfangs ging irgendwie fast nur über die rechte Seite.
Also wirklich ein interessantes Spiel und ein wunderschönes Tor von Smilla Vallotto, das muss man nochmal sagen. Also der war einfach so gut gesetzt und klar, in der perfekten Welt steht da noch eine Hoffenheimerin und sie hat nicht komplett auch noch Zeit, diesen Ball quasi zu platzieren, aber so schön, wie sie es gemacht hat, dann nach Einwechslung, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, schönes Tor. Und auch nicht unverdient, haben wir jetzt ja gerade gesagt. Für Wolfsburg geht es jetzt dann an die alte Försterei. Also die verletzungsgeplagten Gegnerinnen, sie bleiben dem VfL treu. Und dann wird man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Also jetzt zu Hause Hoffenheim, zu Hause Frankfurt. Das werden natürlich entscheidende Spiele werden oder könnten entscheidende Spiele werden für den VfL. Für Hoffenheim wiederum geht es jetzt dann nach Hoffenheim und da empfängt man den SC Freiburg, bevor es zum ersten FC Köln geht, dann am Wochenende. Dann blicken wir mal wieder ans Tabellenende. Nicht auf Essen, die haben wir ja gerade schon besprochen, sondern jetzt schauen wir auf Jena. Das hat Leverkusen bei sich zu Hause empfangen Und wenn irgendjemand die Hoffnung hatte, dass Jena aus dem 1:1 von vor der Länderspielpause beim HSV was Positives mitnehmen kann für dieses Leverkusen-Spiel, dann war das, glaube ich, nach 19 Minuten dann doch mehr oder weniger obsolet. Denn ein Eigentor von Schmid und ein Kopfball von Kehrer stellt eben schon nach 19 Minuten auf 2:0 für den Gast aus Leverkusen. Jena provoziert zwar noch mit hohem Anlaufen im Pressing einen Fehler und Reske erzielt das 1:2, als dann aber Mädel nach einem langen Ball durch ist und Janning den Ball an Kehrer verliert und dadurch Fodalla trifft, ist das Spiel nach 58 Minuten schon so gut wie vorbei, denn dann steht es eben 4:1 und dass dann Gentile in der Nachspielzeit noch das 2:4 erzielen kann, das, Sandra, hat dann eigentlich so keine Bedeutung mehr für dieses Spiel, bei dem man ja auch viel Veränderung gesehen hat auf Leverkusener Seite. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, Leverkusen auf jeden Fall deutlich besser als Jena. Also tatsächlich, Leverkusen hat, finde ich, sehr viel Spaß gemacht. Die hatten irgendwie auch von Anfang an irgendwie einen Spielplan. Viel über außen, haut die Flanken da vorn rein, das führt schon zu irgendwas. Und es hat halt auch sehr, sehr häufig zu Gefahr geführt. Und es war auf jeden Fall sehr viel los und es war schön anzusehen. Ja, von Jena, ich glaube, das letzte Mal, dass ich Jena spielen habe sehen, war das 0:0 gegen Bayern. Da ist mir natürlich die Performance im Kopf geblieben, wie gut die da defensiv agiert haben, wie sicher die da standen, wie die da alles weg im 16er und sonst wo alles da weggeblockt haben. Und das war halt bei dem Spiel irgendwie gar nicht der Fall. Also ja. Das war teilweise wirklich sehr, sehr offen. Es sah teilweise so einfach aus wie Leverkusen mit einer Flanke in den 16er. Und da stehen ein, zwei Leverkusenerinnen im 16er, besetzen die Box und es war immer Gefahr. Also das, ich weiß nicht, was da los war, aber es war ein bisschen einseitig, könnte man es beschreiben.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand, das war vielleicht das erste Spiel in dieser Saison, in dem Jena so richtig krass wie ein Absteiger aussah. Also natürlich haben vorher schon die Ergebnisse gefehlt und allein durch die Strukturen, die Unterschiede, die man da eben einfach infrastrukturell noch bei Jena hat, als Nicht-Profi-Team in der Liga mit fast überwiegend zumindest Profi-Teams, hat man da schon Unterschiede gesehen, aber in dem Spiel fand ich es wirklich heftig, weil eben das, was du sagst, also Mickenhagen, hier ging auch viel über links, gerade in der Anfangsphase, und jede Flanke wurde irgendwie gefährlich, und zwar nicht, weil sie direkt zur Mitspielerin kam, das war zwar beim 2:0 der Fall, aber ansonsten war es eigentlich ganz oft so, die Flanke kam nicht an, also am Ende waren es auch nur 6 von 33 Flanken, die angekommen sind, aber die zweiten Bälle sind eigentlich fast immer bei einer Leverkusenerin gelandet. Und dann wird es immer gefährlich. Und dann solche Gegentreffer wie halt das 3:1, bei dem Mädel Ilenburg ganz leicht schiebt, aber definitiv nicht faulwürdig. Also die schiebt sie einfach weg und dann steht sie alleine vor Jasmin Janning und kann das 3:1 erzielen. Und dann das 4:1 auch. Ich meine, Janning lässt noch Kehrer aussteigen und hat das gut gemacht und fängt dann an, sich zu überlegen, wo sie jetzt den Ball hinpasst. Und Kehrer steht auf, nimmt ihr diesen Ball weg, Ilenburg kommt noch irgendwie, um zu helfen, Grätschenball hat dann genau zu Fodalla und die muss ins leere Tor schießen. Aber das ist halt auch, also Jasmin Janning hat ja auch generell auch mehrmals auch Bälle durch die Finger gleiten lassen, macht dann eben noch diesen Fehler zum 1:4. Und das ist halt dann eine Bürde, also wie willst du, wäre eh schon quasi eine Bergbesteigung für Jena in dieser Liga zu bleiben. Und durch solche Fehler wird es ja eine Bergbesteigung bei Gegenwind, vereistem Hang und ohne Stock und Steigbügel. Also das ist ja, also ich muss sagen, von Jena war ich wirklich, erschrocken ist zu viel, aber das war schon, ich hoffe, dass das eine Ausnahme war, wie chancenlos man auch in dieser Partie war.
Ja, weil auch alles, was sie versucht haben, nach vorne zu spielen, einfach so hastig war. Also das war teilweise so unüberlegt, komplett ungenau. Du wusstest nicht so ganz, was da jetzt die Idee war, außer, also soll das jetzt ein Klärungsversuch sein, ein Befreiungsschlag, irgendwie mal Luft zu kriegen, oder sollte das wirklich eine Art Konterversuch sein? Aber es hat halt nichts davon funktioniert. Und dann hat es eigentlich nur dafür geführt, dass Leverkusen in aller Ruhe wieder den Ball eingesammelt hat und wieder aufgebaut hat und wieder Druck von außen ausgeübt hat. Ja, und gerade jener, der die Mannschaft ja eigentlich defensiv so gut sein kann, dann zu sehen, wie sie bei all diesen Flanken da einfach nicht gut aussehen und dann auch jeden zweiten Ball da irgendwie vor ihrem eigenen Tor verlieren, das ist ja, weiß auch nicht, was man da rausnehmen kann aus dem Spiel. Ich glaube, da hat einfach sehr wenig funktioniert an dem Tag für Jena und es ist einfach hoffentlich eine Ausnahme. Und es ist natürlich auch Leverkusen der Gegner. Jena hat schon auch noch Chancen, wo sie Punkte holen können, um sich da aus dem Tabellenkeller zu befreien. Da wird man vielleicht nicht unbedingt auf Leverkusen gesetzt haben. Aber es müsste auf jeden Fall vor allem defensiv auch deutlich nach oben gehen.
Mhm. Man muss noch dazu sagen, Bonzu musste verletzt ausgewechselt werden nach einer halben Stunde. Die hat es probiert, ob sie spielen kann und es ging dann eben nicht. Und vielleicht war das, was, also ich habe mir das auch notiert, dass es eben jener selten geschafft hat, mal für Entlastung zu sorgen. Vielleicht war das aber positiv auch gesehen, der Versuch, immer von der ersten Kette in die letzte Kette zu spielen, da Leverkusen zu erwischen. Und das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Also wir haben jetzt vorhin über Essen gesprochen. Essen hatte einen Torschuss und dann gar nichts mehr im kompletten Spiel. Jena hatte schon noch seine Chancen. Und Jena hat auch hinten raus noch seine Chancen bekommen. Und da bin ich mir ehrlich gesagt so mit mir selber ein bisschen uneinig, wie ich das bewerten soll. Weil es war schon auch zu erkennen, dass Leverkusen das Spiel dann so ein bisschen verwalten wollte. Und man hat dann auch noch sehr gute Chancen vergeben, also Heim und Bender vor allem auf Leverkusener Seite, die hätten auf jeden Fall ein Tor noch machen können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Aufstellung von Leverkusen jetzt auch nicht so viel schlechter wurde, wenn zum Beispiel eine Christine Kögel eingewechselt wird. Also wie bewertest du denn diese Schlussphase und dass es dann eben eigentlich dann mehr Chancen für Jena als für Leverkusen gab, auch wenn es jetzt nicht so die riesigen waren?
Na gut, das eine Tor für Jena war ja ein Fehler von Leverkusen, das war dann eher so ein Geschenk, das könnte man ausklammern. Und das zweite war nach einem Standard, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, ein Freistoß, der kurz ausgeführt wird und dann reingechippt wird.
Ja, ich glaube, also es hat, glaube ich, einfach ein bisschen dann seinen Lauf genommen, dieses Spiel. Und Leverkusen war dann, glaube ich, einfach nicht mehr so, ja, so an der Sache dran. Und wie du meintest, wollte es einfach verwalten und sind da vielleicht auch ein bisschen schlampig geworden. Vielleicht hat Jena auch einfach die Chance genommen, nach dem Anschluss irgendwie, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall, es gab schon Chancen, das stimmt schon. Also Jena hat jetzt nicht gar nicht zusammen so hingebracht. Aber so richtig überzeugt hat mich auch keine Chance. Also wenn du ein Tor nach dem Standard auch ein bisschen glücklich bekommst und ein Tor ist ein Geschenk vom Gegner, dann wäre das jetzt auch keine Goldmedaille für deine Offensive.
Ja, das stimmt. Bonzo hat noch an den Pfosten geschossen und wenn ihr euch jetzt fragt, liebe Hörerin, Moment mal, hat er uns nicht gerade erzählt, Bonzo wurde ausgewechselt, ich habe es genau verkehrt gesagt, Isabella Jaron wurde natürlich ausgewechselt, Entschuldigung, Bonzo kam für sie rein, Jaron war diejenige, die es probiert hat, so rum ist es richtig und deswegen konnte Bonzo später noch an den Pfosten schießen, da war Friedrich ein bisschen schlecht ihr gegenüber positioniert. Aber ja, ich glaube am Ende, also man kann da noch sagen, Amy Wrigge gibt noch ihr Bundesliga-Debüt in der Schlussphase auf Leverkusener Seite. Man kann noch sagen, dass Moll zwar bei dem einen Gegentreffer, also dieser Pass auf die Sechserin in geschlossener Haltung und die legt ihn dann mehr oder weniger blind ab für eine Mitspielerin oder dreht sich aus dem Druck raus. Ich werde einfach kein Fan von diesem Pass im Aufbau. Lasst ihn bitte einfach, spielt ihn bitte nur im Notfall. Denn bei der Szene hast du wieder gesehen, warum das schief gehen kann. Pilic ist einfach schlecht bei der Ballannahme, weil ist auch nicht so einfach anzunehmen, der Ball. Und dann ist er weg. Aber ich finde, dass Moll zum Beispiel beim 3:1, da macht sie das Spiel auch schnell über auf den rechten Flügel und von da kommt dann der Pass und dann ist dann die Mädel durch und kann das 3:1 erzielen. Also ich glaube auch, dass Roberto Pezzo da auch gerufen hat, Anne, das ist dein Tor. Zumindest glaube ich, da etwas gehört zu haben in der Übertragung. Also war, glaube ich, aus Leverkusener Sicht insgesamt einfach dann schon ein gutes Spiel, eben auch angesichts dieser großen Rotation mit 7, 9 in der Startelf und ohne eben so manche Spielerin, die ja sonst auch eine wichtige Rolle bei Leverkusen spielt, die sind alle erst später gekommen. Ich würde sagen, weiß nicht, ob du noch was Wichtiges auf dem Zettel hast dazu? Nee, ich nehme mich auch nicht. Ich habe hier nur noch so Detailbeobachtungen, aber ehrlich gesagt, die führen dann auch zu weit. Das brauche ich nur, wenn ich selber alleine eine Sendung mache, was hoffentlich nie wieder der Fall sein wird. Das war so anstrengend. Also, Jena bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat jetzt dann 2 Punkte nach 8 Spielen und wird jetzt als nächstes dann in Leipzig spielen, bevor man zu Hause gegen die SGS Essen spielt. Und das wird natürlich hochinteressant, wenn da der Vorletzte gegen den Letzten antreten wird und das am nächsten Wochenende. Für Leverkusen wiederum geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den HSV, bevor man zum SC Freiburg reist. Leverkusen aktuell Tabellendritter mit 16 Punkten, 1 Punkt Vorsprung hat man da auf Eintracht Frankfurt. Dann blicken wir auf die Partie vom Freitagabend. Der 1. FC Köln spielt gegen den 1. FC Nürnberg und dieses Spiel war relativ schnell entschieden. Pauline Bremer trifft in der 23. Minute zum 1:0, Wiankowska mit einem wirklich wunderschönen Schuss in der 40. Minute zum 2:0 und Sarah Agresch kann dann sogar noch vor der Halbzeit in der 1. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 erzielen. Und damit ist dieses Spiel mehr oder weniger entschieden. Beide Teams haben zwar noch kleinere Chancen, aber es ist dann schon auch irgendwann zu erkennen. Für den 1. FC Nürnberg war Köln eine zu hohe Hürde an diesem Abend. Und vielleicht, Miri, sehen wir hier auch, dass der FC jetzt langsam auch von den Ergebnissen her das zeigt, was man vorher in Leistung sehen konnte. Also wie haben dir die Kölnerin gefallen?
Mir haben die gut gefallen. Ich finde, dass man bei denen auch irgendwie einen klaren Plan erkannt hat, zumindest bilde ich mir ein, den erkannt zu haben, wie sie spielen wollen. Von hinten raus im Spielaufbau, da wurde eigentlich immer Feiersinger erstmal gesucht und von da ging es dann irgendwie auf die Außen. Anfangs war viel über rechts und ich könnte mir vorstellen, dass der Plan war, dadurch, dass Annalena Stolze, die ja auch in der Spitze spielen kann oder also Stürmerin ist, auf der linken Seite gespielt hat, dass der Plan da war, über rechts durchzukommen und Stolze in die Mitte schieben zu lassen, quasi als zusätzliche Stürmerin. Mhm. Wie ja am Ende, zwar nicht als Stürmerin, aber durch das Einschieben von ihr ist ja am Ende auch das 1:0 gefallen, dass sie reingeschoben ist und dann den Ball da überragend hinter die Kette chippt für Pauline Bremer, die dann auch nochmal schön, also einen schönen Abschluss mit dem Heber über die Torfrau vollendet. Deswegen finde ich, dass man bei Köln wirklich einen Plan gesehen hat. Und das haben sie anderen Mannschaften deutlich voraus. Mir hat das wirklich gut gefallen, wie Köln gespielt hat. Ich habe ja ganz am Anfang der Saison, war ich irgendwann einmal hier, da habe ich auch das Köln-Spiel gehabt. Da weiß ich noch, dass ich drüber geredet habe, wer da alles noch gefehlt hat. Da war ich glaube, Bremer war noch nicht fit. Auf jeden Fall war Stolze noch nicht fit. Also da haben noch einige gefehlt. Und ich finde, das sieht man jetzt, dass das halt natürlich nochmal eine andere Qualität ist, wenn die auch wieder zurück sind. Feiersinger macht da wirklich einen guten Job im Mittelfeld und gerade mit Ball gefällt sie mir extrem gut. Gegen den Ball finde ich eine Vogt immer noch, bin ein großer Fan von Vogt. Ich finde, die macht das da auch extrem gut im Mittelfeld. Und dann hast du zwei hinten in der Kette mit, also gerade in der Mitte mit Agresch und Hegering, die halt auch wissen, was sie da tun, ne? Also die sind schon beide wirklich gut und gerade also so defensiv und auch offensiv im Kopf, muss man sagen. Dementsprechend, Köln hat da schon echt eine gute Truppe zusammen und spielen auch jetzt einen wirklich schönen Fußball und haben das Ding auch ziemlich verdient gewonnen. Also die erste Halbzeit ging ganz klar an Köln. Sind da auch extrem hoch immer angelaufen, wenn der Ball mal bei Nürnberg hinten drin war und haben echt ein gutes Pressing und Gegenpressing gehabt. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen offener, würde ich sagen. Da ist Nürnberg dann noch ein bisschen höher angelaufen. Das haben sie dann eigentlich ganz gut gemacht und haben Köln dann da mal ein bisschen mehr Probleme gemacht und haben sie nicht so relativ easy aufbauen lassen, wie sie das in der ersten Halbzeit machen konnten. Dadurch kam dann auch Nastassja Lein so 1-2 Mal so ein bisschen zu Chancen und hat sich da ein bisschen mehr auf die Bildfläche gebracht. Aber der Sieg geht trotzdem, und ich würde auch sagen, in der Höhe auf jeden Fall völlig in Ordnung und Köln hat sich das absolut verdient.
Ja, also würde ich auch voll zustimmen. Hat mit auch ein bisschen mit dem Club zu tun, über die können wir gleich noch sprechen. Aber um eben doch mal das zu unterstreichen, was du gesagt hast, ich finde auch, dass der FC wirklich, der Plan war super. Ist auch lustig, weil das so ein typisches Spiel, wo man merkt, okay, es ist schon wichtig, ein Spiel gesehen zu haben und man kann es sich nicht nur über Statistiken und so weiter herleiten. Denn wenn ich bei Opta gucke, da steht Laura Feiersinger als linke Außenspielerin drin. Völliger Blödsinn, hat sie quasi nie gespielt in diesem Spiel. Die war, hat sich fallen lassen, meistens im Aufbau. Die haben meist so einen 3-1-Aufbau gespielt und hat wirklich dann rechts den Halbraum, den Flügel bespielt und links war sie eigentlich gar nicht zu finden. Und was ich wirklich interessant fand, war, dass sie beides geschafft haben. Also sie haben es geschafft, über Feiersinger dann über den rechten Flügel zu spielen. Anna Gerhardt war da ganz wichtig. Die konnte dann eben vorschieben, dadurch, dass Feiersinger sich hat fallen lassen. Und dann ging einfach wahnsinnig viel auch über Flanken und die waren auch in dem Fall bessere Flanken, weil sie gut vorbereitet waren, weil der Strafraum gut besetzt war, weil sie auch manchmal die Flanke abgebrochen haben und nochmal anders versucht haben, in den Strafraum zu kommen. Und was sie dann aber vor allem noch so als Killermittel mit dabei hatten, neben eben Marina Hegerin, die manchmal auch einfach andribbelt und dann teilt sich vor ihr das Meer der Gegenspielerin, das ist einfach wirklich erstaunlich. Sie haben es auch manchmal wahnsinnig gut geschafft, im Achterraum eben Stolze zu finden, so wie vor dem 1:0. Und da war Sarah Agrisch auch super, also sie spielt auch den Pass vor dem 1:0, also hat quasi den Pre-Assist, bevor dann Stolze auf Bremer spielt. Und das war sehr, sehr schön herausgespielt vom FC. Das hat vor allem konsequent die ganze erste Hälfte über funktioniert und in Teilen der zweiten auch. Das wirft aber für mich auch Fragen auf, wenn man jetzt auf den ersten FC Nürnberg blickt. Denn die standen im 5-4-1. Die haben eigentlich schon versucht, genau das Zentrum zuzumachen. Und rein theoretisch hätte es dann auch einen Zugriff zum Beispiel auf Stolze geben müssen. Und trotzdem war dieser Pass auf die Achterin mehrmals frei, plus sie waren dann auch nicht wirklich gut in der Verteidigung des Strafraums. Also da sind einfach immer wieder Fehler passiert und dann gab es eine Ecke, die es nicht hätte geben müssen oder es gab einen Abschluss, der eigentlich leicht hätte verhindert werden können. Also wie hat dir denn der Club gefallen?
Nicht so gut. Aber ehrlicherweise habe ich von Nürnberg diese Bundesliga-Saison jetzt auch nicht die allergrößten Erwartungen gehabt. Die haben sie eigentlich schon fast übertroffen. Dementsprechend hat mich das jetzt nicht so krass überrascht, wobei sie in letzter Zeit ja ganz gut gespielt haben. Also, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo da die krassen Fehler in der Mannschaftstaktik waren. Ich finde, das war immer so ein bisschen schwierig bei denen. Ich glaube, dass die einfach überhaupt nicht mit dem Reinschieben von Stolze uns überhaupt nicht klarkamen. Das ging denen, glaube ich, manchmal auch einfach zu schnell, die Pässe. Und ich glaube, dass die einfach jede für sich so ein bisschen vielleicht nicht den besten Tag hatte. Und dann die gegen den Plan von Köln einfach, da kamen sie nicht gut klar. Ich weiß auch nicht, in der zweiten Halbzeit war es ja ausgeglichener, ob das jetzt daran liegt, dass Köln da dann auch nicht mehr ganz so zielstrebig war oder daran, dass das Coaching in der Halbzeit bei Nürnberg dann noch gefruchtet hat. Sie sind ja in der zweiten Halbzeit definitiv auch ein bisschen weiter vorgeschoben und früher draufgegangen und das war, glaube ich, auch gut, weil wenn eine Agresch oder auch eine Hegering, wie du es gerade gesagt hast, da einfach andribbeln können und sich quasi ihre Anspielstation frei aussuchen können, wird es halt schwieriger, als wenn du da vorne schon ein bisschen mehr Druck machst. Weiß nicht, ob es vielleicht geholfen hätte, das in der ersten Halbzeit schon umzustellen, aber während eines laufenden Spiels sowas umzustellen, ist immer schwierig. Das müsste man vielleicht vorm Spiel dann schon irgendwie sagen, wie man umstellt, wenn man umstellt. Also, dass man sagt, wenn das und das passiert und wir auf auch eine Formation ändern müssen, dass jeder vorher schon weiß, wo er hin muss und du einfach nur als Trainer das Go quasi geben musst mit, wir stellen jetzt um, weil du hast im Spiel halt nicht die Zeit zu sagen, du machst dahin und du jetzt das und achte mal auf das. Aber also das ist natürlich Elvira jetzt auch wirklich Herzog dann schon
im Team. Die hat so viele Verletzungen in Anführungszeichen, da bekommt man komischerweise schon die Zeit für Umstellung. Ich sage jetzt einfach, da zwickt's mal wieder in der Wade. Gute Besserung an der Stelle.
So kann man es natürlich auch machen, ja. Ja, wie gesagt, ich würde da Nürnberg jetzt eigentlich gar nicht so einen Riesenvorwurf machen. Also sie hatten vielleicht einfach nicht den besten Tag und Köln spielt einfach einen schönen Fußball und hat jetzt auch noch schöne Tore gemacht. Das erste Tor war schön rausgespielt, das zweite war ein überragender Schuss, den kannst du eigentlich besser setzen. Ich habe mich noch gefragt, als ich das die ersten zweimal gesehen habe, warum ist da eigentlich nirgendwo eine Nürnberg-Spielerin? Warum steht die komplett blank am 16er und es ist nirgendwo jemand und es läuft auch nicht mal jemand hin. Und dann habe ich mir heute nochmal, kurz, um es mir nochmal in Erinnerung zu rufen, die Zusammenfassung angeguckt. Falls es euch nicht aufgefallen ist, achtet mal auf Laura Feiersinger. Das ist, glaube ich, ihre beste Aktion im ganzen Spiel, weil die blockt einfach ihre Gegenspielerin, will nämlich an ihr vorbeilaufen und rauslaufen quasi, um den Schuss zu blocken, und sie blockt sie einfach komplett weg, damit sie da nicht rauskommt. Deswegen war da niemand am 16er und ist auch niemand hingelaufen. Ja, also es war einfach, auch da sieht man, dass, glaube ich, das auch ein Plan war. Also das war, ich weiß nicht, ob sie wussten, die besetzen den Rückraum dann nicht bei einer Ecke gegen sich, wir stellen einfach mal eine hin und wenn eine rauslaufen will, dann blockst du einfach mal den Weg frei. Ich würde sagen, da muss man einfach mal vielleicht auch Britta Karlsson einfach ein Kompliment machen, dass das ein guter Plan war, der letztlich auch so aufgegangen ist. Das soll ja im Fußball auch manchmal einfach so sein, dass so ein Plan mal funktioniert und das Spiel am Ende so läuft, wie du es dir vorgestellt hast.
Das glaube ich auch. Also der Club hatte lustigerweise bisher in dieser Saison vor allem Probleme mit Ecken, bei denen alle Spielerinnen rund um, also alle im 5-Meter-Raum postiert waren, so grob gesprochen. So haben sie gegen Leverkusen noch den Last-Minute-Ausgleich kassiert und solche, und da gab es noch mehr solche Szenen. Und vielleicht hat es der FC für sich genutzt, weil eben durch diese Erfahrung eben die Nürnbergerinnen auch tatsächlich jede Frau eigentlich in diesen Bereich reinstellen und eben nicht so viel auf Absicherung noch gehen können. Vielleicht war das ausgecoacht. Insgesamt einfach ein interessantes Spiel. Und man muss auch sagen, der Club schon verdient verloren, aber auch nicht komplett chancenlos. Köln war halt auch sehr gut darin, seine Chancen zu nutzen. Also gerade als es so anfing, dass auch Nürnberg mal ein bisschen zu Offensivaktionen kam, da fällt halt direkt dann das 0-1 und dann ja gar nicht so lange später dann das 0-2. Das war auch eine Qualität vom FC. Und dann hatten einfach viele Nürnbergerinnen, du hast es gesagt, nicht ihren besten Tag. Also Sanja Hohmann relativ abgemeldet, Natasja Lein bis auf die Schlussphase eigentlich auch. Und ich glaube, da müsste ich mir jetzt nochmal das Spiel nochmal angucken. Aber du weißt zwar, dass Agresch und Hegerin manchmal einfach aufrücken und auffüllen und du dann quasi so ein +1 hast zentral, wenn du relativ tief stehst. Und wahrscheinlich hatten sie sich auch überlegt, was machen wir dann, wenn das passiert. Aber ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn es dann wirklich passiert. Also das ist einfach eine schwierige Aufgabe, wenn da eine von den beiden mit Ball am Fuß einfach andere wird, einfach so 20 Meter vom Strafraum, und die verlieren ja dann den Ball nicht, weil sie entweder einen guten Pass spielen oder nur durch einen Foul zu stoppen sind. Und das war auch so eine Sache. Ich glaube, allein durch dieses Element hätte Köln dieses Spiel gewinnen können. Da hätte es gar nicht die schönen Tore und Pässe und so weiter gebraucht. Das war eine große Herausforderung für einen Club, wo ja auch Gutenberger immer wieder gependelt ist zwischen den Ketten. Es sollte nicht sein, vielleicht soll es ja jetzt dann sein im Heimspiel gegen den FC Bayern. Nürnberg hat 9 Punkte, damit 7 Punkte Vorsprung auf Jena auf Rang 13 aktuell. Bayern jetzt dann zu Hause und dann der HSV auswärts. Das wird natürlich sehr interessant, denn der HSV steht mit 6 Punkten einen Rang hinter dem Club. Für den ersten FC Köln wiederum sieht die Tabelle endlich, möchte man sagen, aus Sicht des FC angenehmer aus. 10 Punkte sind es jetzt, Rang 9, das heißt 8 Punkte sind schon auf Jena. Und so langsam kann man sich's erlauben, eher zuzulassen, den Gedanken, dass es ja nur noch 5 Punkte auf Frankfurt sind, auf Rang 4. Ich sage jetzt nicht, dass die Frankfurt einholen müssen, aber der Blick, der kann jetzt eben wieder eher nach oben gehen. Und warum lohnt sich ein Blick auf Frankfurt? Naja, weil das ist auch der nächste Gegner für den ersten FC Köln, und zwar in Frankfurt, bevor man dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim spielen wird. Dann wollen auch wir auf Frankfurt blicken. Und dazu müssen wir nach Hamburg, denn da hat die SGE ihr Spiel bestritten beim HSV vor immerhin 6.000 ZuschauerInnen. Und das, obwohl parallel zu den Frauen die Männer des HSV auch gespielt haben. Ganz, ganz großes Kompliment an diese Spielansetzung. Gab es bei Union auch, dass sich das überschnitten hat, das Spiel der Frauen mit dem Spiel der Männer. Nun ja, man muss Respekt zollen, dass es dann trotzdem 6.000 ZuschauerInnen waren im Stadion. Die sahen auch ein munteres Spiel. Es gab auch durchaus auch Gelegenheiten für den HSV, aber die Tore, die macht ausschließlich Eintracht Frankfurt. Nachdem Blomqvist noch eine gute Chance vergibt, ist es dann Amanda Ihlestedt, die eine Ecke reinköpft in der 22. Minute. Kommt euch bekannt vor? Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Es ist offenbar nicht so ganz leicht zu verteidigen. Und wer gerade auch überhaupt nicht leicht zu verteidigen ist, das ist Nicole Anyomi. Das haben wir in der 53. Minute gesehen, da geht sie mit Tempo an Wucher vorbei in den Strafraum, und Wucher zieht Anyomi, ist im Nachhinein einen Foul, das sie bestimmt nicht nochmal so begehen würde, ist dann ein klarer Strafstoß, denn das Ziehen wird wirksam innerhalb des Strafraums. Und Fabienne Michel gibt dann auch Strafstoß. Sens tritt an und verlädt Larissa Heidner und so steht es dann 2:0. Der HSV versucht weiter, sich Chancen zu erspielen, steht sehr hoch und das merken wir dann alle in der 69. Minute, denn da ist Laura Freigang nach einem langen Ball von Anjomi durch und macht das 3:0, erlösendes Tor sicherlich für sie. Und als dann in der 83. Minute Larissa Heidner einen Schuss von Lisanne Gräve noch ja, von der Schulter ins eigene Tor prallen lässt, ist dann ein gebrauchter Nachmittag auch perfekt aus HSV-Sicht. Am Ende ist es ein 0:4. Eine deutliche Niederlage und das, obwohl Eintracht Frankfurt in der ersten Hälfte nur 2 Schüsse abgegeben hat. Aber Sandra, es hat am Ende gereicht. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, ich glaube, das war das spannendste Spiel tatsächlich, weil ich finde, das ist eins, wo man vom Spielverlauf ja nicht unbedingt drauf schließen würde, dass es am Ende 0:4 ausgeht. Also ich fand, gerade in der ersten Halbzeit war der HSV sehr engagiert, sehr mutig. Man hat gesehen, sie wollen unbedingt hier irgendwie in diesem großen Stadion hier was zeigen und hatten auch viele Ansätze und hat auch sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Also es war fast schon ein Spiel auf Augenhöhe in den ersten paar Minuten. Da hätte man jetzt nicht gedacht, dass hier jetzt gerade der Aufsteiger spielt. Und dann, ja, das Tor von Illestedt ist wahrscheinlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt für den HSV gewesen, weil da waren sie, glaube ich, noch in einer relativ starken Phase und danach ging es irgendwie nicht mehr so gut weiter. Also ich finde es zur ersten Halbzeit immer noch sagen können, etwas glücklich für die SGE, dass sie hier führen, weil das erste Tor ist ein Elfmeter. Das erste Tor war der Kopfball nach der Ecke und das andere war der Elfmeter. Und nach der zweiten Halbzeit muss man sagen, über die 90 Minuten war Eintracht eindeutig der Bessere an dem Tag. Aber es hätte halt in den ersten paar Minuten auch kurz mal anders ausgesehen, als ob der HSV zumindest mit eigenen Toren hier rauskommt. Mhm. Also auch sehr schade, dass das da nicht funktioniert hat.
Also direkt in der ersten Minute kommt Eggert in den Strafraum, steckt auf Lotta Wrede, aber deren Pass in den Rückraum rutscht durch und direkt in der zweiten Minute legt Brunthaler den Ball ab und da trifft dann aber Lotta Wrede den Ball eben nicht richtig. Das waren beides, hätten das gute Chancen werden können. Und ich finde, das ist auch was den HSV auszeichnet in dieser Saison, dass wir in allen Spielen erkennen, dass da Offensivpotenzial vorhanden ist und dass da Spielerinnen vorhanden sind, die auch offensiv denken. Also wieder, das ist so absurd, weil wenn man das jetzt so zum 5. Mal in der Saison sagt, dass die linke Seite mit Lotta Wrede und Lady Eckert, dass die gut war, dann fühlt sich das so an, so wie, ja gut, habe ich jetzt schon 15 Mal erzählt, warum muss ich das noch erwähnen? Das ist, als würde ich sagen, Clara Bühl ist wichtig für die Offensive des FC Bayern, aber es ist immer noch super wichtig für den HSV und auch ein Team wie Eintracht Frankfurt, die das ganz bestimmt wussten, kommt damit nicht in allen Situationen zurecht. Also Nadine Riesen hatte da ganz schön Probleme. Auch Elisa Sens, die ja wirklich nicht dafür bekannt ist, Zweikämpfe zu verlieren, wurde da ein ums andere Mal überlaufen. Und dann war es in dem Spiel noch so, dass dann auch noch Brunthaler, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, beziehungsweise zumindest in der ersten Hälfte, einfach sehr viele Aktionen hatte, wo sie allein dafür verantwortlich war, dass das Spiel in die andere Hälfte verlagert werden konnte, weil sie den Ball gehalten hat oder dann wurde sie gefoult oder hat einen Einwurf rausgeholt und deswegen konnten dann alle aufrücken und erstmal wieder in die gegnerische Hälfte und ja auch ein bisschen für eigene Entlastung sorgen. Also das alles hat beim HSV geklappt. Was aber halt dann ein Problem ist und das ist jetzt aber auch nicht komplett neu, ist halt vielleicht dann doch die Geschwindigkeit in der letzten Kette. Also Eintracht Frankfurt war zwar jetzt nicht drückend, aber also diese Chance von Blomqvist ja zum Beispiel, das war ja in der 21. Minute schon, das war ja direkt so, entsteht da dann die Ecke, die dann zum 1:0 führt. Das war ja im Grunde einfach ein Sprint. Ihr rennt jetzt beide mal los und diejenige, die schneller ist, die bekommt jetzt die Chance. Und solche Sprints hatte Frankfurt, glaube ich, 4 oder 5 Mal in dem Spiel und hat sie, glaube ich, immer gewonnen.
Das ist mir auch aufgefallen und ich glaube, das ist gegen Ende der Partie dann auch immer schlimmer geworden. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der HSV als Mannschaft einfach langsam ist. Also, dass da jetzt keine so mega schnellen Spielerinnen da sind. Ich hatte immer das Gefühl, das Verschieben dauert auch langsamer als bei der Eintracht, die gut auch besonders oft gut darin sind, das auch schnell zu verschieben und schnell zu verlagern, klar. Aber ich finde, das ist mir vorhin noch nie so aufgefallen, das hat man schon auch gesehen. Gut, und dann ist es natürlich nicht förderlich, wenn du dann auch auf der Gegnerseite eine Anjomi hast, die dann eben auch gerade mit ihrem Tempo den Ball einfach an dir vorbeinimmt. Die du dann eben vielleicht nur mit einem Foul stoppen kannst. Ich glaube, es gab auch vorher noch eine Szene, wo man einen Elfer hätte überlegen können für Anjumi, da wurde sie ja auch gefoult. Das war auch so ein Fall vorhin. Ich weiß nicht, wie ich sie stoppen soll.
Es war in der 34. War das war Schulz, die eigentlich in der schlechteren Position steht und ja, war auch grenzwertig, würde ich mal sagen, tatsächlich, ja. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite, über was reden wir jetzt hier? Also klar kann der HSV nicht in allen physischen Belangen mithalten mit Eintracht Frankfurt. Bisschen überraschend finde ich das Torhüterinnenproblem, das man hat, weil ich glaube, so würde ich es jetzt schon bezeichnen, wenn Larissa Heidner solche Fehler macht. Und sie hatte ja noch zwei andere Wackler auch in dem Spiel mit drin. Bin gespannt, wie das noch weitergeht beim HSV, bei den drei Torhüterinnen, die man verpflichtet hat. Klar, auch Verletzungen haben da jetzt eine Rolle gespielt. Darüber hinaus ist aber dann eigentlich nichts passiert. Also klar ist es nicht schön, zu Hause zu verlieren. Und es ist auch schade, so klar Grenzen aufgezeigt zu bekommen, die man jetzt nicht sofort beheben kann, weil der HSV wird sich jetzt nicht hinten reinstellen können, um diese Tempoduelle vermeiden zu können. So will Lee Sprankau, glaube ich, nicht spielen lassen. Zumindest sah es bisher eigentlich fast in keinem Spiel so aus. Und auf der anderen Seite kann man aber dann ja vielleicht auch Eintracht Frankfurt loben. Oft genug haben die sich so ein bisschen über die Ziellinie geschleppt oder eben nicht, wie zum Beispiel gegen den SC Freiburg. Aber das Spiel haben die wirklich sehr routiniert runtergespielt. Und ich glaube, wenn die SGE jetzt zum Beispiel Zweiter wäre und zusammen mit Bayern und Wolfsburg oben in so einem Dreiklang, dann würden wir sagen, ja, so spielt halt ein Spitzenteam, haben halt das genommen, was da lag und haben das dann ganz routiniert zu Ende gebracht. Also ich glaube, Eintracht Frankfurt muss man auch echt nochmal hervorheben. Die haben das, was ihnen angeboten wurde, auch wirklich sehr gut genutzt, finde ich.
Ich finde, sie haben auch geschafft, auch eben ihre Stärken gut auszuspielen, weil sie wissen halt, was ihre Stärken sind. Sie wissen, wie man eben an Jumi einen Lauf schickt mal. Sie wissen, dass sie Standards rausholen sollten für eine Illestadt. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, dass das gut funktioniert. Und haben das eben anders wie vielleicht letztes Jahr noch, dann eben einfach eiskalt auch gemacht, die ganzen Tore, die sie brauchen, und nichts liegen lassen. Und ja, kann man eigentlich nichts ankreiden in der Hinsicht. Auch eben den Elfmeter, den hat sie jetzt ja auch, obwohl sie da ausgepfiffen wurde und sonst was, super souverän reingezimmert, platziert genug, passt.
Aber wirklich. Und dann kam auch Haley Reiso diesmal ein bisschen früher. Das war schön zu sehen. Die hat auch, sie hat wieder viel versucht, muss man wirklich sagen. Also das ist so wie Laura Freigang, die jetzt auch monatelang jetzt schon angeklopft hat, bis sie mal ein Tor schießen durfte in der Bundesliga. Bei Reiso fühlt sich's gerade ähnlich an. Irgendwann wird das jetzt auch die Tür mal aufgehen. Vielleicht ja schon am nächsten Spieltag. Da spielt man jetzt dann eben, wie vorhin schon gesagt, zu Hause gegen Köln und dann eben in Wolfsburg. Also auch ganz, ganz interessante Wochen für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht liegt jetzt auf Rang 4 mit 15 Punkten, hat also noch die Verbindung zu Leverkusen mit 16 Punkten auf Rang 3. Und der HSV, ich habe es ja gerade schon angesprochen, wird jetzt dann in Leverkusen spielen und dann eben dieses wichtige Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg bestreiten. Zwei Partien haben wir noch, auf die wir blicken wollen, und eine davon fand in Bremen statt und war, wenn man ketzerisch sein wollen würde, schon in der ersten Minute entschieden. Das hatte mit zwei Dingen zu tun. Die eine Sache ist eine Liste. Also Jenny Hipp, Anna Ehrling, Nele Bauereisen, Hanna Eulings, Leonie Köster, Tanja Pavolek, Naika Reisner, Fatma Sakar, Athanasia Moraitu, Alma Agard und Eileen Kempel. Das sind alles verletzte Spielerinnen beim 1. FC Union, die nicht mitfahren konnten zu Werder Bremen. Man hatte einige Jugendspielerinnen auf der Bank, die dann auch irgendwann alle gekommen sind. Seifert, Noack und Okoro durften jeweils Bundesliga-Minuten sammeln. Und die zweite Sache, ja, das ist der Verlauf der ersten Minute. Union bringt sich mit einem Ballverlust im Spielaufbau in ein 3 gegen 3 mit Werder. Sterner passt eigentlich zu ungenau in die Tiefe. Aber weil Schneider den Ball ins Auslassen will und damit scheitert, kann Lina Hauseke den Ball auf Sterner zurückpassen und die trifft zum 1:0. Es war eine grenzwertige Aktion. Denn meiner Meinung nach kann Hauseke nur deshalb diesen Ball nochmal zu Sterner spitzen, weil sie vor Tomke Schneider an der Schulter leicht wegreißt. Man muss es aber nicht pfeifen, und nachdem es Lara Wolf, die Schiedsrichterin, nicht gepfiffen hat, ist das dann der Rückstand. Und das hat schon eine deutliche Richtung dieses Spiels gezeigt. Es fallen noch weitere Tore. In der 49. Minute bringt Mühlhaus eine Ecke nach innen und findet Desic am zweiten Pfosten. Die legt den Ball nochmal nach innen, wo Sternert dann den Ball mit der Schulter über die Linie drücken kann. Beide, sowohl Desic als auch Sternert, standen doch sehr frei. Und in der 80. Minute kann Mühlhaus recht einfach an der natürlich auch noch unerfahrenen Noack vorbeigehen und ins lange Eck treffen und zum 3:0 auf 3:0 erhöhen. Das ist dann auch der Endstand für Werder Bremen. Und jetzt ist die Frage, Miri, wie wollen wir dieses Spiel bewerten? Dass Werder hier das bessere Ende für sich hat, ist ja nicht überraschend, auch gerade nach dem Spielverlauf. Welche Erkenntnisse hast du denn aus dem Spiel gezogen?
Die Erkenntnis ist, dass Union mit so vielen Verletzten keine Chance hat, in der ersten Liga so zu überleben. Also es ist einfach schwierig. Das kann man den einzelnen Spielerinnen, gerade den Nachwuchsspielerinnen, die da reinkamen, natürlich auch überhaupt nicht vorwerfen. Und auch selbst wenn die Spielerinnen, die für sie gespielt haben, in der Qualität gar nicht so viel schwächer sind, ist es ja trotzdem auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Dementsprechend ist es auch gar nicht negativ gemeint gegen jetzt jede einzelne Spielerin, die da auf dem Platz steht, sondern einfach auch, wenn du halt nicht oft so zusammen spielst und immer wieder was verändern musst, wird es einfach schwierig. Und wenn dann natürlich noch so unerfahrene Spielerinnen reinkommen, die einfach jetzt mit Bundesliga-Luft schnuppern, kannst du da auch nicht viel erwarten. Und eine Mühlhaus hat halt, wenn wir jetzt mal das 3-0 einfach nur rausnehmen, Mühlhaus hat unfassbar viel Qualität. Und Noack lässt sich im Strafraum noch immer weiter zurückfallen, anstatt irgendwann mal den Abstand zu verkürzen. Also sie lässt sie fast bis auf den Fünfer drauflaufen, glaube ich. Und sie kann sich eigentlich aussuchen, wo sie den Ball jetzt hinschießen will. Aber gut, als Nachwuchsspielerin kannst du ihr auch das eigentlich kaum vorwerfen. Das sind Sachen, die musst du lernen. Die machst du wahrscheinlich so kein zweites Mal in der Bundesliga. Es ist halt einfach nochmal was anderes als in der Jugend. Und ich glaube, beide Mannschaften können nur so bedingt viel daraus mitnehmen. Also Union, glaube ich, kann so gut wie nichts aus dem Spiel mitnehmen, wenn wir ehrlich sind, weil das einfach, ich vermute, sobald eine Spielerin, zwei Spielerinnen zurückkommen, ist es wieder eine andere Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel du aus dem Spiel jetzt mitnehmen willst. Wenn sie was mitnehmen wollen, ist es meiner Meinung nach, dass sie unfassbare Lücken zwischen ihren Ketten hatten. Also Werder ist immer zwischen die Ketten gekommen und da war so viel Platz. Also sie haben ja von hinten, ich konnte nicht mal wirklich sicher sehen, was für ein System sie gespielt haben. Also ich habe mir irgendwie mal so mit Fragezeichen notiert, ob es gegen den Ball ein 4-4-2 war. So sah es für mich zumindest aus. Mhm. Aber die zwei vorne waren komplett ohne Bindung zum Rest. Also es war einfach echt schwierig. Aber trotzdem war es dann so, dass es jetzt auch nicht so war, dass du das Gefühl hattest, Bremen hat sich da easy durchkombiniert. Also einer meiner Notizen ist, wilde Zweikämpfe, wenig längere Ballbesitze für ein Team. Also es ist es war trotzdem so, dass Bremen sich da jetzt auch nicht spektakulär durchkombiniert hat meistens. Also es war halt so kein superschön ansehnliches Spiel, kein überragendes Spiel von Bremen, aber es hat gereicht, um so zu spielen, dass Union eigentlich am Ende chancenlos war.
Ja, ich finde das interessant, dass du auch keine Formation von Union gefunden hast. Ich wusste nämlich auch nicht, ob 4-5-1 oder 4-4-2. Es war so ein bisschen konfus. Ich meine, man muss dazu auch nochmal sagen, gerade das Zentrum von Union war auch ganz anders aufgestellt, als es eigentlich geplant war. Also da haben Janes, Heikkinen und Frank haben da gespielt, beziehungsweise Heisler war im Zentrum. Heikkinen war eigentlich links außen. Das ist auch wieder sowas, wo die ganzen Opta und so weiter hat es meiner Meinung nach nicht richtig notiert. Janes, die sich dann auch noch verletzt hat, die ist bei einem Ausfallschritt mit dem Knie umgeknickt. Für die kam dann im
Lehrer. Das sah ganz unschön aus.
Das sah nicht schön aus.
Ich habe jetzt heute mal nachgeguckt und habe noch nichts gefunden, ob es schon eine Diagnose gibt, aber das sah gar nicht schön aus im Knie.
Ich glaube gelesen zu haben, dass es nicht das Kreuzband war, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es gibt ja so viele Neuigkeiten dazu. Deswegen, ja, also es sah gar nicht gut aus. Und generell das mit dem Verletzungsthema, das ist natürlich auch, also im Forum hat auch noch der User oder die Userin Irrlicht ein Interview von Hannah Oerlings aus dem Belgischen für uns rückübersetzt und ihre Verletzten-Historie erzählt und nur ganz kurz zusammengefasst, die ist schon quasi bei Läufen im Saisonfinale verletzt ins Finale reingegangen, hat dann noch hat das dann auch noch gewonnen und hat sich danach Spritzen geben lassen. Dann waren die Schmerzen weg und ganz kurz vor der EM kamen dann die Schmerzen richtig brutal zurück und es hat sich ihm gezeigt, die Spritzen hätte sie sich im Nachhinein vielleicht nicht geben sollen. Sprich, die kam schon extrem verletzt zu Union, konnte kaum laufen und Union hat aber nur mit den belgischen Teamärzten kommunizieren sollen, nicht mit der Spielerin selbst und deswegen waren die wohl einigermaßen überrascht darüber, in welchem schlechten Zustand Erlings zurückkam. Sie hofft jetzt, dass es in den nächsten Wochen sich dann löst, aber das ist jetzt nur eine Geschichte von vielen. Ich meine, Erlings haben wir ja noch gar nicht gesehen, aber die galt als einer der wichtigsten Transfers in diesem Sommer. Und die ganzen Transfers, die waren ja schon da, um Union erstmal auf ein Bundesliga-Niveau zu heben. Und wenn die jetzt alle verletzt sind, dass das nicht funktioniert, das ist wirklich klar. Ich meine, hinten raus muss man sagen, hat Bösel noch eine höhere Niederlage verhindert. Es gibt so ein kleines Detail, bei dem ich mich frage, warum das so gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du mir das erklären kannst, also wenn du siehst, dass in diesem Spiel sehr wenig klappt und wenn du in dem Spiel auch siehst, boah, also gerade im Mittelfeld haben wir auch wirklich unsere Probleme und unsere Spitzen, die hängen ganz schön in der Luft. Warum wird jeder Abstoß kurz ausgeführt?
Ich wusste, dass du das sagst. Ich wollte nämlich auch noch zu den Abstößen kommen.
Sehr gut. Wir denken zu ähnlich.
Ja, du, ich habe keine Ahnung, vor allem wie sie dann ausgeführt werden. Sie werden nicht nur kurz ausgeführt, sondern es ist so ganz, mal spielt ihn Tomke Schneider kurz auf Bösel, die ihn dann aber auch nur 3 Meter weiter zu Sammy Steuerwald schubst. Mal spielt ihn Kara Bösel 2 Meter auf Tomke Schneider, die ihn dann wird der Sammy Steuerwald, die quasi schon auf Höhe des eigenen Fünfers steht, auch noch in den Rücken gespielt, sodass sie noch weiter sich, also ja. es war vogelwild. Ich habe immer gedacht, was macht ihr denn da? Mhm. Also das war ja immer eine Einladung zum Pressen. Da konntest du ja gar nicht mehr anders, als da drauf zu laufen, weil sie sich ja selbst so in Bedrängnis gebracht haben. Ja, ich habe es nicht verstanden. Also ich hab's mich auch gefragt. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass jetzt mal was anderes passiert. Irgendwann, als sie dann kurz in Unterzahl waren, ich glaube, war das nach der Verletzung von Janis oder als irgendwer anders gerade draußen war. Auf jeden Fall waren sie irgendwann kurz in Unterzahl, haben sie plötzlich angefangen, sich im Mittelfeld mal kurz anzubieten und haben mal durchs Mittelfeld gespielt. Und dann dachte ich, jetzt, wo ihr eine wenige habt, macht ihr das plötzlich, jetzt funktioniert's, das habe ich auch nicht verstanden. Und dann haben sie irgendwann mal 2, 3 Abstöße lang geschlagen, aber auch die sind alle, also in 90% der Fälle direkt beim Gegner gelandet. Also die Abstöße, ja, das habe ich, also ich habe keinen gefunden, wo ich gedacht habe, das war jetzt eine sinnvolle Abstoßvariante. Das kann ich dir auch nicht beantworten, das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt.
Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so ein Fan von hoch und weit den Ball erstmal nach vorne schlagen werde, aber ich sag mal so, diese Bundesliga-Saison der Frauen, die hat mich radikalisiert. Ich verstehe es bei so einigen Teams, manchmal zumindest nicht, in manchen Situationen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, da muss man jetzt kein großes Thema draus machen, weil Werder dieses Spiel souverän und verdient gewinnt. Aber eigentlich hätte Werder noch viel, viel mehr Druck machen können. Und mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass sie manchmal im Spielaufbau, also sie waren ja dann viel in der gegnerischen Hälfte auch, also dass sie gar nicht so oft in die gefährlichen Räume reingekommen sind. Wirtz ist wieder abgekippt relativ häufig. Hausig hat ein besseres Spiel gemacht, aber also der linke Flügel zum Beispiel, Chiara D'Angelo, die hat schon so tolle Spiele gemacht, in dem war es kaum zu sehen, finde ich. Desic auch relativ unauffällig für ihre Verhältnisse, obwohl sie natürlich trotzdem eine Torbeteiligung hat. Das zeigt schon, wie gut ihre Verhältnisse sind. Aber also rein theoretisch könnte man da auch drüber diskutieren, dass Werder da schon noch Luft nach oben hatte. Aber nach einem 3-0 vielleicht auch ein bisschen unnötig, ich weiß nicht.
Ja, also ich glaube generell war die rechte Seite stärker als die linke. Aber es ist halt, wenn die rechte Seite 2 Tore macht, beziehungsweise 3 mit Mühl aus, die auch noch eher rechts spielt, also dann wird es schon schwierig, auf der linken Seite zu sagen, wir haben genau einen gleich guten Tag gehabt. Aber klar, wieder war jetzt auch nicht mit Sternhardt an dem Tag vielleicht zu vergleichen. Aber wie du schon sagst, du hast trotzdem 3-0 gewonnen und am Ende auch nichts wirklich zugelassen. Also zumindest als Mannschaft so gearbeitet, dass du dem Gegner, glaube ich, also ich kann mich an keine großartige Chance von Union erinnern. Also dementsprechend scheinen sie da auf jeden Fall gut zusammengearbeitet zu haben. Hausecker hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hat mir auch gut gefallen da im Mittelfeld. Also und auch wie sie nacharbeitet beim 1-0. Man kann drüber diskutieren. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, es ist ein Kann-Pfiff. Sie kann sich nicht beschweren, wenn sie weggepfiffen wird. War aber auch unglücklich gemacht von Schneider. Wenn du den ablaufen willst, dann musst du ihn richtig ablaufen. Und wenn du dich schon so umdrehst, dann musst du den Ball dann da wegschlagen oder so. Also das ist, war so ein bisschen, ich guess, es war nicht ganz glücklich verteidigt, kann Pfiff, sie hat es nicht gepfiffen, aber allein dieser Weg und nicht aufzugeben von Hauseke und weiter dran zu bleiben und dieser unbedingte Wille, an diesen Ball noch ranzukommen, ist einfach auch schon wirklich richtig gut.
Ja, das muss man definitiv betonen. Da hast du schon recht. Ja, also 3 Schüsse gab es von Union. Das war Ende der ersten Hälfte, aber das waren die einzigen des kompletten Spiels. Ein Spiel zum Vergessen für die Berlinerinnen und es wird jetzt nicht so arg viel besser. Ich denke, dass man sich mehr auf dieses Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg freuen würde, wenn man nicht eben ganz so viele Verletzte hätte. Aber immerhin steht ja Union sehr gut in der Tabelle da. 10 Punkte, 8 Punkte Vorsprung sind es auf Jena auf dem vorletzten Tabellenplatz. Man wird jetzt dann gegen Wolfsburg zu Hause spielen und dann auswärts beim FC Bayern. Das könnte jetzt zweimal wehtun, aber vielleicht hilft es auch, dass da die Erwartungshaltung natürlich auch so ist, wie ich sie gerade formuliert habe. Für Werder wiederum bedeutet dieser Sieg, dass man mit 13 Punkten auch den Anschluss an das obere, ja, die obere Tabellenhälfte hält letztlich. Man wird es dann in Essen spielen und dann zu Hause gegen RB Leipzig. Das sind die nächsten beiden Spiele von Werder Bremen. Und dann gab es da noch dieses Montagabendspiel in Freiburg, das wir vor dieser Aufnahme sehen durften. Aber gefühlt ist es jetzt auch schon mehrere Stunden her. Liegt an so manchem Problem, das wir zwischendurch hatten, von dem ihr hoffentlich nichts mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Freiburg empfängt zu Hause RB Leipzig und liegt schon sehr früh zurück. Askersdottir hier trifft nach Ecke in der 11. Minute zum 1:0. Müller nach Flanke von Baum in der 32. Minute zum 2:0 und Schasching dann sogar zum 3:0. Dann sah dieses Spiel entschieden aus, aber ausgerechnet dann kann Völmli das 3:1 erzielen. Dann trifft Lisa Baum zum 4:1 und wieder ist es so, dass es kurzzeitig zumindest noch mal ein bisschen spannender wird, denn Birkholz kann in der 88. Minute das 2:4 aus Sicht des SC Freiburg schießen und wir haben das ja durchaus schon mal gesehen in dieser Saison, dass man es schafft, hinten raus noch mal Spiele zu drehen oder zumindest auszugleichen. In diesem Spiel war das nicht der Fall. Am Ende geht dieses Spiel mit 2:4 verloren. Und wenn wir es jetzt gerade von gebrauchten Nachmittagen hatten, bei Union Berlin unter anderem, Sandra, glaube ich, muss man sagen, das war ein gebrauchter Abend für den SC Freiburg. Warum war man denn Leipzig so deutlich unterlegen? Oder war man so deutlich unterlegen? Wie würdest du es sagen?
Gute Frage. Ich finde das tatsächlich schwierig zu sagen, woran es lag, dass Freiburg so viele Tore kassiert hat. Weil ich fand auf den ersten Blick, gerade so wie das Spiel angefangen hat, sah es ziemlich ausgeglichen aus. Ich fand, Freiburg stand auch gut, hat da jetzt nicht irgendwie übelst viele Räume da preisgegeben. Von dem her, da ich sowieso nicht so der Taktikfuchs bin, kann ich gar nicht so den Finger drauf zeigen, was Freiburg eigentlich falsch gemacht hat. Aber vielleicht hat in dem Spiel einfach Leipzig mehr richtig gemacht. Ich finde, sie waren einfach viel, viel aktiver in den Zweikämpfen, haben sich viel mehr reingehauen, haben dann vielleicht auch einfach die wichtigeren Bälle gewonnen, die wichtigeren Zweikämpfe und dann schlussendlich auch einfach die Tore gemacht. Und dann gegen Ende hin auch wirklich leidenschaftlich verteidigt, als Freiburg versucht hat, das irgendwie rumzureißen. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Also das war eine Defensivleistung, die ich mir von Jena gewünscht hatte, könnte man sagen. Ja, sonst tatsächlich vielleicht ein bisschen Ideenlosigkeit von Freiburg, dass das irgendwie nicht so zusammenhaut, dass gerade im Angriff, also wenn sie dann mal vorne waren, sie haben versucht irgendwie das wie sonst auch aufzubauen, dass dann irgendwie die Ideen, wie sie jetzt wirklich ins letzte Drittel kommen, dann nicht so ganz da waren. Und wenn sie Ideen hatten, dann waren vielleicht die Pässe dann nicht mehr so genau. Ist vielleicht das Einzige, was man da ankreiden könnte. Aber sonst es war schon irgendwo über weite Strecken fast ein Spiel auf Augenhöhe. Das war das, was mich ein bisschen verwirrt hat, dass dann so viele Tore reingegangen sind.
Also das habe ich ganz ähnlich gesehen. Ich glaube, es gab einen großen Unterschied. Also bei dieser heftigen Niederlage von Leipzig bei Union vor der Länderspielpause war ja das letzte Spiel. Da hatte Leipzig ja auch das Pech, dass man die Chancen, die man hatte, nicht genutzt hat. Da hätte man auf 1:1 stellen können und man hätte auf 1:2 stellen können und das hat jeweils nicht hingehauen. Und in dem Spiel war genau das da für Leipzig. Die erste Chance, die ist drin. Also die erste Chance führt zur Ecke und nach dieser Ecke ist dann das 1:0 drin. Und im Grunde ist dann auch die zweite Chance, die ist dann auch schon drin, dann steht schon 2:0. Das war, glaube ich, schon mal ein großer Unterschied einfach in diesem Spiel. Und Freiburg wiederum hat sich auch Chancen rausgespielt, geht ja schon in der zweiten Minute los mit so einem schönen Ballgewinn von Cilak. Und dann sind sie direkt tief im gegnerischen 16er und geht dann weiter mit dieser wahnsinnigen Flanke mit einem Kontakt von Fabian über die komplette Kette drüber und Bienz nimmt diesen Ball Volley. Also wenn das ein Tor wird, dann...
Das hätte so schön werden können, ja.
Also war wirklich einfach ganz fantastisch gespielt, muss man sagen. Aber Freiburg hat diese Chancen eben nicht genutzt. Und wo ich aber glaube, dass der große Unterschied zwischen den beiden Teams war, war eben nicht nur im Verwerten der Chancen, sondern ich finde dann schon im Defensivkonzept. Also ich fand, dass Leipzig sehr, sehr gut auf diese Raute, die, oder es ist rautenartig, es ist nicht immer eine klare Raute, die Freiburg spielt, aber doppelt besetzter Halbraum beziehungsweise Zehnerraum. Das ist schon relativ oft der Fall bei Freiburg. Und darauf war, finde ich, Leipzig gut eingestellt. Wenn sie hoch angelaufen sind, dann sind sie im 5-2-3 gestanden, damit sie eben drei vorne haben, um den Dreieraufbau von Freiburg anzulaufen, weil Merit Felde dann meistens abkippt und dann spielen sie eben im 3-1 raus. Und öfter war es aber tatsächlich so, dass Leipzig eigentlich gewartet hat und dann hatten sie so einen relativ deutlichen Fraubezug, deswegen war es jetzt auch nicht immer so eine klare Formation, 5-4-1 so auf dem Papier, aber ist, glaube ich, egal, weil de facto war es einfach so, es gab wenig Freiraum für die Freiburger Spielerinnen und es gab auch wenig Möglichkeiten, Ball in Ruhe anzunehmen. Und was Freiburg dann hätte machen müssen, ist was, was Freiburg manchmal in manchen Spielen auch gar nicht so gut konnte in dieser Saison, nämlich dann durch Läufe Räume freizuziehen. Also sie sind gut darin, über Pässe quasi Räume zu öffnen und sie sind gut darin, übers Dribbling Räume zu öffnen, weil Lisa Kahl gewinnt mal ihr Duell auf der Seite und dann zieht sie nach innen oder auch im Zentrum gewinnen sie mal ein Duell und das schaffen sie gut. Was sie aber nicht so gut schaffen, das ist mir schon mal aufgefallen in der Saison, ist, dass sie eben checken, wenn wir jetzt eher so in der Fraudeckung sind, dann muss jetzt müssen unsere Läufe miteinander koordiniert sein. Eine muss quasi rausgehen aus dem Zentrum, die anderen entgegenkommen und dann muss dann aber auch da der Pass kommen mit einem ganz guten Timing. Und das hat Freiburg in dem Spiel nicht so hinbekommen. Die Chancen, die sie hatten, die wurden alle anders rausgespielt. Meistens so, weil sie halt ein Duell irgendwo gewonnen haben und dann gibt es so eine Kettenreaktion und das nutzen sie sich dann gut aus. Und ich fand, dass dieses Defensivkonzept, das war einfach sehr gut gescoutet von Leipzig auf Freiburg hin. Und trotzdem, und das ist das Absurde, jetzt habe ich gefühlt 18 Minuten geredet und trotzdem ist mein Fazit, trotzdem kann die Freiburg drei Tore machen, sie machen sie halt bloß nicht. Und das zeigt vielleicht, warum es für uns Neutrale dann ein schönes Spiel war, weil es war ja immer was drin. Aber ja, ein bisschen paradox, so rauszugehen.
Man hätte echt auch am Ende noch dran glauben können, dass Leipzig hier dieses 2-4 irgendwie noch einholt, weil da hatten sie über 10 Minuten noch. Und dann hatte man sich gedacht, ja, jetzt ist Fulmi auch da, die hat ordentlich hier Schwung reingebracht. Jetzt passiert noch was und da ist Freiburg auch deutlich aktiver gewesen, hat auch wirklich versucht, da jetzt noch was zu erzwingen. Man hatte da irgendwie noch Hoffnung, also, dass da noch was passiert, dass es vielleicht noch knapper wird. Und dann ist es halt leider doch nicht so geworden.
Ja, und ich glaube, der Unterschied war dann nämlich das Defensivverhalten. Also was bei Leipzig wirklich so viel besser war als beim Spiel gegen Union, war die Verteidigung im Strafraum. Weil Freiburg ist schon immer mal wieder gerade über die Grundlinie in den Strafraum reingekommen. Und egal, auf wen sie dann gepasst haben, der Pass kam dann auch manchmal an. Sie haben da manchmal die Mitspielerin gefunden, Pienz gerade, war da auf dem Rückraum. Die hatte nie ein freies Schussfeld und sie konnte nie mit dem ersten Kontakt schießen, weil gefühlt standen da 15 Leipzigerinnen, die sich alle vor den Schuss geworfen haben. Und es gibt ja auch diesen einen abgegrätschten Schuss in der 53. Das wäre dann 1-2 gewesen.
Ja.
Genau, von Birkholz war das, Fabian steckt da auf Birkholz. Das war einfach wirklich eine Qualität von Leipzig, die es in diesem Spiel hatte, dass man im Strafraum sehr, sehr gut verteidigt hat. Und Freiburg wiederum, finde ich, ist wieder so ein bisschen zurückgefallen in alte Freiburg-Zeiten. Also sie kommen gut aus der Pause, spielen eine gute Anfangsphase der ersten Hälfte und dann lässt nach 4 Minuten in der zweiten Hälfte lässt sich Milinski einen Pass einfach durch und Marie Müller steht komplett frei und kann eigentlich schon das 3-0 machen. Sie macht das bloß nicht, weil Laura Benkert da dann gut pariert. Sie wurde auch ein paar Mal überrascht in diesem Spiel, unter anderem beim 0-2. Und ich finde, das war der Unterschied. Und Stegemann sah auch nicht so gut aus, Benkert eben vielleicht auch. Also Ich weiß nicht, ob sie beim 0-2 so weit vom Tor stehen muss. Im Nachhinein ist es ärgerlich, dass es so, dass es Müller so erkennt und sie quasi dafür bestraft. Aber das war der Unterschied. Defensiv war Leipzig einfach besser in diesem Spiel. Und daher kommen halt, glaube ich, auch die 4 Tore von Freiburg. Also die sie kassiert haben.
Ich finde, man hat einfach gemerkt, dass Leipzig vielleicht auch ein bisschen beflügelt war von diesen frühen Toren. Und die haben sich auch wirklich in alles reingeschmissen dann in der zweiten Halbzeit. Das hat man schon gesehen. Also da war, finde ich, mehr Leidenschaft drin in jedem Zweikampf. Und deswegen sei es ihnen am Ende auch vergönnt, dass sie das hier über die Zeit gebracht haben und ihre wichtigen Tore gemacht haben und die Punkte mitnehmen können.
Ja. Also ganz, ganz interessantes Spiel. Ich glaube, da könnte man aus analytischer Sicht noch sehr viel rausnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie Freiburg jetzt damit umgeht, denn es waren auch so viele Teile eigentlich in Ordnung. Also in der Anfangsphase fand ich das Passtempo, ich habe selten ein besseres Passtempo gesehen von einem Team und auch eine bessere, also auch in der richtigen Richtung, also nicht eben nur schnell hinter zwischen den Innenverteidigern, sondern eben dann nach vorne, vertikal, diagonal. Das war so gut. Die ersten 10 Minuten fand ich wirklich ganz fantastisch von Freiburg. Ja, dann hat man die Gegentore gefangen, dann wurde es ein bisschen schwieriger, aber da war wirklich viel Gutes mit dabei, ja auch in einem leicht rotierten Team, also war auch schon mal interessant, Schillack jetzt von Beginn an zu sehen, zum Beispiel. Ich bin gespannt, Freiburg jetzt dann in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Leverkusen, das sind die nächsten beiden Spiele, Freiburg hat 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen, liegt jetzt auf Rang 6 und für Leipzig war dieser Sieg nicht nur fürs Gefühl wichtig, sondern auch für den Blick auf die Tabelle. Denn jetzt hat man endlich eine 2-stellige Punktzahl, 8 Punkte Vorsprung auf Jena. Das heißt, mit dem Abstiegskampf wird man sich sehr wahrscheinlich jetzt nicht mehr befassen müssen. Und man könnte jetzt sich auch aller Sorgen dahingehend entledigen, wenn man jetzt das Heimspiel gegen Jena gewinne. Und dann geht's zu Werder Bremen und das beide gleich doppelt. Einmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal. Das sind also die nächsten Partien für Leipzig. Und jetzt fehlen noch unsere Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt noch unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unsere Momente des Spieltags küren. Und Miri, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal anfangen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich habe mich für Bremen entschieden und habe dann überlegt, wer es da wird. Und das ist bei mir Larissa Mühlhaus geworden. Ich hatte erst Maja Sternhardt überlegt, aber habe dann gedacht, nee, ich finde, Mühlhaus hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat richtig, richtig gute Standards immer geschlagen und auch sonst aus dem Spiel raus und dann auch das 3-0 noch selbst gemacht. Also habe ich
und
mich für Larissa
Mühlhaus entschieden. Ja.
Ja. Stimmt, stimmt. Und auch kein Freistoß, das ist ja für sie auch wie ein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig das Tor gegen Schwegen gesehen habt, das sie in der U23 geschossen hat.
Ja.
Nicht so schlecht. Zwischendurch auch rechte Sechserin gespielt, aber das kennen wir ja inzwischen von ihr schon, dass sie sich sehr tief fallen lässt. Schöne, schöne Partie von Larissa Mühlhaus. Sandra, wer ist deine MVP?
Uff, fand ich schwierig. Ich glaube, am Ende nehme ich tatsächlich einmal, weil es das Spiel heute war und das noch frischer im Kopf ist. Und ich fand die linke Seite von Leipzig auch einfach so auffällig. Würde ich Müller nehmen. Mit diesem wunderschönen Schuss auch zum Tor. Ein Assist, glaube ich, und ein Pre-Assist oder wie das heißt. Und auch eben, wie sie dann auch alles verteidigt hat in der zweiten Halbzeit. Ich fand, sie hat einfach alles gegeben und das war ein echt gutes Spiel.
Marlene Müller. Habe ich vorhin zufällig Marie gesagt? Ich kannte meine Marie Müller, deswegen, das kommt manchmal in meinem Kopf so herunter. Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Marlene Müller ist auf jeden Fall richtig. Das ist, ja, also auch eine sehr gute Wahl. Ich glaube, da kann man wenig dagegen sagen. Jetzt habe ich noch 2 auf meinem Zettel, die ich nennen kann. Ja, vielleicht hebe ich mir eine auf, je nachdem, wen ihr bei den Unsung Heroines noch so nennt. Dann muss ich Georgia Stanway nennen, denn die hat bei Bayern wirklich die Fäden in der Hand. Und ich möchte einmal nur kurz darauf hingewiesen haben, wie viele Minuten diese Spielerin in den Beinen hat. Das ist absolut unfassbar, wie lange die auch schon keine Pause mehr hatte, inklusive mit sie spielen noch das World Football 7 in Portugal und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich kann man ihre Regenerationstage auf Jahre hingesehen an wenigen Fingern nur abzählen und dass die dann dennoch noch solche Leistungen zeigt, auch in so einem Spiel, wo es jetzt, wo sie es nicht vielleicht unbedingt auch hätte machen müssen, ehrlicherweise. Die anderen hätten das auch irgendwie schon gerissen gegen Essen. Wir haben es ja vorhin besprochen. Also Georgia Stanway, unglaublich. Sie müsste eigentlich überspielt sein, aber man sieht es ihr noch nicht an. Hoffen wir, dass es so bleibt. Hoffen wir, dass sie sich irgendwann mal gut erholen kann. Das ist schon wirklich krass, wie viel die spielt.
In 10 Jahren vielleicht, ja.
Ja, Wahnsinn. Gut, dann kommen wir zu unseren Unsung Heroines. Miri, wen hast du da auf dem Zettel?
Ich nehme Franzi Harsch. Ich finde, die hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, hat immer eine Ruhe am Ball gehabt und alles, was sie gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Hat mir gut gefallen.
Sehr gut, ja. Und war ja auch dann in diesem sehr jungen Mittelfeld bisschen die Erfahrene, möchte ich mal sagen, auf Hoffenheimer Seite. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Sehr schön, Franziska Harsch. Ja. Wen hast du denn auf dem Zettel, Sandra?
Ich hätte von Leverkusen Estrella Merino Gonzalez genommen. Auch eine Spielerin, von der ich vor kurzem erfahren habe, ich glaube, die hat schon 50 Bundesligaspiele und die ist 18 Jahre jung. Ja, und ich fand sie eben, ist ja auch viel gewechselt worden, viel rotiert worden, aber sie hat viele Impulse auch nach vorne gegeben, auch viele gute Flanken geschlagen. Also für mich jetzt nicht die auffälligste, aber eben eine, die ja echt soliden Job gemacht hat. Und ich glaube, von der werden wir auch noch viel sehen.
Ja, vielleicht ja auch im Nationalteam. Also die ist definitiv eine interessante Spielerin, hat wirklich ein sehr auffälliges Spiel gemacht. Ja, schön. Dann kann ich jetzt hier noch, wir haben sie schon zwar ein bisschen besungen, aber dann kann ich noch mal Laura Feiersinger nennen. Und das ist auch ein bisschen deshalb der Fall. Also klar, wir haben vorhin besprochen, welche Rolle sie gespielt hat. Aber gerade weil ich sie hier auch manchmal schon kritisiert habe, weil ich eben die alte Laura Feiersinger, die Eintracht-Laura Feiersinger, so lange nicht entdeckt habe beim 1. FC Köln, möchte ich es jetzt hiermit damit feiern, dass das wieder viel mehr mit der alten Laura Feiersinger zu tun hatte und vielleicht auch mit dieser tieferen Positionierung. Vielleicht kommt ihr das auch entgegen, dass sie eben jetzt gleich im Aufbau den Ball hat und nicht erst vorne im Angriffsdrittel, wo die Räume enger sind und so weiter. Wir haben jetzt noch nicht so viele Spiele mit diesem System gesehen, aber hier hat es sehr gut funktioniert. Meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Miri, was ist dir in Erinnerung geblieben?
Das 1-0 von Köln. Ich weiß, es gibt immer spektakuläre Tore mit der Schuss zum 2-0 war natürlich spektakulärer, aber ich bin Fan von rausgespielten Toren und fand es ein hervorragendes Tor.
Mhm. Ja, das war es wirklich. Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Sehr schöner Spielzug. Sandra, dein Moment dieses Spieltags?
Das war tatsächlich auch meins. Das waren circa die 10 Minuten, die ich von dem Spiel gesehen habe, als ich im Bus saß. Und das war genau dieses Tor. Und dann wollte ich das nehmen.
Du kannst es auch
nehmen. Gute Frage. Ich nehme, das ist jetzt ein bisschen eine andere Art von Moment des Spieltags, aber ich nehme tatsächlich die gelbe Karte für Herzog für Spielverzögerung. Weil ich das so nervig finde, wie oft sie sich Zeit nimmt bei diesen Abschlüssen. Ja. Und ich sehe es einfach nie, dass das auch wirklich geahndet wird. Ich glaube, jetzt ist ja auch die Zeit ein bisschen abgesetzt worden, auf weniger Sekunden, dass da wohl die Schiedsrichterinnen auch wirklich durchgreifen und sagen, das dauert zu lang, gelbe Karte.
Ja, wobei,
ich bin kein Fan von Zeitspielen.
Die 8 Sekunden, die gibt's ja für den Abschlag und beim Abstoß gibt's noch keine Zeit, weil das ergibt auch nicht so wirklich Sinn, weil du musst den Ball erst hinlegen und so. Und das, was Zeit kostet, ist ja meistens die, bis man dann entschieden hat, wo legt man den Ball hin und so. Aber ja, ich finde auch, dass das eine Unart ist, auch die, also ich glaube auch wieder, dass es wieder eine gefakte Verletzung war. Freiburg hat eine Drangphase in der 73. und dann zwickt auf einmal in der Wade und sie machen ihre Teambesprechung und direkt danach schießen sie ja dann auch das 3-0. Vielleicht hat sie auch so viele Probleme mit der Wade, dann müssen sie mal jemand anderen ins Tor stellen aus Belastungssteuerungsgründen. Aber ja, das ist, ja. Die gelbe Karte gegen Herzog. Das kann man, glaube ich.
Also einfach symbolisch dafür, dass Zeitspiel eben auch mal geahndet wird, weil ich es nervig finde. Mhm. Und es hätte auch echt in diesem Spiel nicht sein müssen. Sie hat zu dem Zeitpunkt ja immer noch 2 Tore Vorsprung.
Ja. Okay, ist als Moment des Spieltags notiert. Ich habe auch einen etwas untypischen Moment des Spieltags. Und zwar für mich war es das Halbzeitinterview beim Magenta Sport von Tabea Kemme. Unter anderem mit Erik Huber vom Hamburger SV. Denn das war so interessant. Ich wusste schon, welche Strategie man verfolgt beim HSV, um eben diese Heimspiele zu Spieltagen für die ganze Stadt zu machen. Und er wurde auch gefragt, was die Unterschiede sind in der Zusammensetzung. Simon Starzer war, glaube ich, der Moderator, dem diese Frage gestellt hat. Und das war total interessant, wie Erik Huber da in sehr wenig Zeit erklärt hat, welche Leute gehen beim HSV zu Spielen der Frauen, welche zu Spielen der Männer, was ist ihre Strategie damit, was wollen sie damit erreichen. Das war auch so positiv ansteckend, dass, ja, also das war, es ist wirklich selten, dass ich bei einem Halbzeitinterview zuhöre, ich sag's ganz ehrlich, es steckt da nichts für mich drin, aber da habe ich sogar nochmal zurückgespult, weil ich einen Teil nicht gehört hatte, weil ich noch nicht im Aufnahmemodus war, sondern kurz mit anderen Dingen beschäftigt war. Also Erik Hüvers Halbzeitinterview, das hat mir wirklich gut gefallen und hat auch gezeigt, liebe Sender da draußen, looking at you, the zone, es kann sich lohnen, Halbzeitinterviews zu machen. Hin und wieder fällt mal so eine Perle bei runter, gerade wenn eine Tabea Kemme noch mit dabei ist. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Also, mein Moment des Spieltags, dich gefolgt natürlich von dieser Sendung mit euch. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Wir, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei manchen Segmenten ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, denn für uns ist es jetzt schon ein bisschen später. Wir mussten hier ein bisschen warten. Wir haben schon eine Stunde mehr miteinander gesprochen, als ihr es jetzt hier gehört habt. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank an Miriam Scheel. Danke dir, liebe Miri.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, und jetzt im zweiten Versuch liest doch total flüssig, oder? Das merken wir uns für die Zukunft.
Hervorragend.
Wer hätte das gedacht? Und herzlichen Dank an Sandra Kreiner. Kaum zu glauben, dass das dein erster Besuch im Rasenfunk war. Das war absolut routiniert. Schön, dass du mal mit dabei warst und würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal war.
Ja, vielen Dank, hoffe ich auch.
Na, dann kommen wir auf jeden Fall nochmal zusammen. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch und zwar im Fußball-Podcast Die Fußballshow. Da war Kirsten Schlotti-Schlosser zu Gast von der SGS Essen. 1:48 dauert dieses Interview. Und ich sag mal so, wenn es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Fußball der Frauen gäbe, dann hätte dieses Interview ganz schön Wellen geschlagen. Denn sie sagt unter anderem, also dass sie nicht freiwillig von der SGS gegangen ist. Sie sagt auch, dass sie nicht happy war über ihre Art des Abschieds und wie es ihr verkündet wurde. Das alles, das konnte man auch schon aus anderen Quellen wissen. Sie äußert sich aber auch dazu, was sie den Verantwortlichen gesagt hat, bevor man in diese Saison gegangen sei. Dass sie eben zum Beispiel Robert Augustin noch nicht gestanden hätte, dass er Bundesliga trainieren kann. Da waren wirklich einige interessante Aussagen mit dabei, lässt vor allem so ein bisschen tiefer bei der SGS reinblicken. Und wenn euch das eben interessiert, denn das spielt ja eine Rolle beim Tabellenletzten, gerade wie die da hingekommen sind, dann glaube ich, könnte dieses Interview interessant sein. Ich werde es euch in den Shownotes verlinken. Ich zumindest habe es mir sehr genau angehört. Und ich habe jetzt Fragen an die Verantwortlichen von der SGS. Vielleicht kann man die irgendwann mal stellen. Also, wird für euch verlinkt. Und ansonsten danke ich euch sehr herzlich auch für euren Support, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren alles, was wir hier im Rasenfunk machen, allein über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da könnt ihr erfahren, wie man uns Geld zukommen lassen kann, ist auch in den Shownotes beschrieben und in der Videobeschreibung. Und in dieser Folge möchte ich mich dann auch bei einigen von euch bedanken, und zwar namentlich bei Vize Libero, bei Mühli vom Fußballclub Magdeburg, bei Jesse, bei Becky, herzliche Grüße, bei Marcel Eike und bei Tim. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support. Wenn ihr auch erwähnt werden wollt, so nach dem Zufallsprinzip, dann müsst ihr euch registrieren auf rasenfunk.de, einfach da auf den Unterstützen-Button klicken. Da gibt's alle Informationen. Und wenn ihr euch wundert, Mensch, diese Seite, die lädt ja so wunderbar schnell und schön, ja, dann grüßt und dankt mal herzlich Frank, denn der hat da viele Monate Zeit reingesteckt, dass unsere Seite technisch auf den neuesten Stand gehoben wurde. Danke dir, lieber Frank. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt oder werdet gesund und bis bald im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.